Ja, guten Abend zusammen zur Filtergewerkschaften, eine Alternative. Da ist Christian Z. Schmidt, er ist Geschäftsführer des DGBs für die Region Trier und Rudolf Mühland von der Lokalföderation Düsseldorf, der die FAU hier vertreten wird. Geklärt werden soll, ob Splittergewerkschaften eine wirkliche Alternative für Arbeitnehmerinnen und auch für Studierende sein kann. Und ja, ich möchte jetzt vielleicht direkt Herrn Schmitz bitten, kurz seine Gewerkschaft oder den DGB vorzustellen und danach vielleicht Herr Mühland.
Ja, also erstmal vielleicht doch zwei Worte zu meiner Person, weil ich bin jetzt seit dem 1.7. Geschäftsführer, weil das ist ein bisschen kurz, um vielleicht alle Details zumindest hier in der Region darzustellen, aber das werde ich auf Nachfragen dann trotzdem wahrscheinlich tun können. Ich selber bin noch Dozent, sozusagen ehrenamtlich in der Geografie. Ich war jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe also über die GEW, also über die Hochschularbeit, den Weg zum DGB gefunden, weil ich auch ehrenamtlich über die GEW-Studierendenarbeit letztlich dann ehrenamtlich in DGB-Strukturen hängen geblieben bin und jetzt auch hauptberuflich das mache. Und ja, ist für mich ein Glück, wie bei vielen Sachen. Vielleicht kommen wir darauf heute noch zurück. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, auf den ich heute eingehen will, dass es nicht nur eine wertebasierte Orientierung im Leben gibt, sondern vieles einfach Entscheidung ist. Und vielleicht die Entscheidung auch dessen, die Grundlage, wo man sich organisiert, was man wirklich erreichen möchte, an welchem Punkt vielleicht das ist, was uns auch trennt, obwohl es auch sicherlich vieles gibt, was wir hier auch gemeinsam vielleicht heute auch vertreten können. Zum Deutschen Gewerkschaftsbund, falls die es nicht wissen, es gibt also 8 Einzelgewerkschaften, die sich im Deutschen Gewerkschaftsbund vereinen. Das ist also die Dachorganisation. Der DGB hat also immer 8 Mitglieder. Es ist also egal, wo er in dieser Republik also auftritt. Das ist also immer überschaubar, auch wenn das gemeinsame Arbeiten natürlich nicht immer dadurch leichter wird. Der DGB organisiert also oder vertritt die Gewerkschaften in allen gesellschaftspolitischen Fragen. Das heißt, alle Tariffragen, alle arbeitsrechtlichen Fragen, alles, was die Unterstützung von Betriebs- und Personalräten geht, das machen die Einzelgewerkschaften. Das ist bei uns relativ strikt getrennt. Strikt getrennt heißt, dass meine Kompetenz wirklich auch in den Toren der Betriebe Schluss macht. Natürlich gibt es den einen oder anderen Möglichkeit, dann doch in die Betriebe reinzukommen, aber auch in den Betriebsvereinbarungen, wie im Betriebsverfassungsgesetz, steht deutlich drin, dass dort nicht nur die Betriebsräte, sondern ihre jeweilige Einzelgewerkschaft Zutritt zu gewähren ist. Das heißt, der DGB muss also immer auf gesonderte Einladung da irgendwie erscheinen. Aber natürlich mache ich das auch, wenn die Betriebsräte und Personalräte mich dazu einladen, wenn es eben um gesellschaftspolitische Themen geht. Beispielsweise Rente mit 67, Lohnentwicklung allgemein, auch andere Fragen, die jetzt vielleicht von Interesse sind, Berufsausbildungsgesetze, Studierendenvertretung, also all diese gesellschaftspolitischen Fragen, wo Gewerkschaften auch mit einer Stimme sprechen wollen, auch in allen sozialpolitischen Fragen beispielsweise. Ja, der DGB oder die Einzelgewerkschaften hier in der Region haben also 28.000 Mitglieder. Region heißt, das ist der alte Regierungsbezirk, Stadt Trier und die 4 Kreise drumherum, also mit Vulkaneifelkreis, Eifelkreis, Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und die Stadt Trier. 28.000 ist natürlich eine ganz gute Hausnummer. Hinzu kommen auch die deutschen Grenzpendler, die Mitglied im OGBL sind. OGBL ist unsere Partnerorganisation, unsere Parallelorganisation, wenn man so will, oder unsere Schwesterorganisation aus Luxemburg. Hallo, aus Luxemburg. Und da gibt es also extra eine Sektion für die deutschen Grenzgänger. Das sind also nochmal 1.500, sodass man ungefähr sagen kann, dass die deutschen Gewerkschaften, also hier in der Region oder in der Großregion, also 30.000 Leute vertreten. Ganz konkret muss ich, glaube ich, nicht viel ergänzen. Es gibt einige Tarifauseinandersetzungen, die ihr vielleicht auch schon gerade mitbekommt, die hier in der Region, auch hier in der Stadt gerade gefahren werden. Das ist natürlich der Busfahrerstreik. Im Detail kann ich natürlich vielleicht einiges noch sagen. Es geht um den Erzieher- und Erzieherinnenstreik, der gerade läuft. Also auch etwas, was sicherlich nicht nur die pädagogische Fakultät hier in der Uni auch betrifft, also für die Studierenden, vielleicht für die zukünftigen Arbeitsfelder, sondern weil die GEW, die ja auch in der Universität ja auch mobilisiert, auch da ganz, ganz stark involviert ist. Ja, so viel vielleicht zur Vorstellung. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach nachher mehr.
Eine ganz kurze Frage an euch noch jetzt. Ihr seid neu gekommen, habt ihr ein Problem damit, wenn wir den Vortrag aufzeichnen und ins Internet stellen?
Okay. Super, ja. Also ich bin der Rudolf Müllerand und ich bin Mitglied im Allgemeinen Syndikat der Freien Arbeiterinnen und Arbeiterunion in Düsseldorf, auch Vereinigung aller Berufe genannt. Die FAU ist wahrscheinlich wenig bekannt, deswegen werde ich an der Stelle jetzt kurz erklären, wie wir uns organisieren und was die Zielsetzung ist. Die Idee, die hinter der FAU steckt, ist diejenige, dass wir diese Gesellschaft transformieren wollen, und zwar weg von einer staatlich organisierten kapitalistischen Ökonomie, wobei uns da relativ egal ist, wie sehr diese kapitalistische Ökonomie jetzt privatwirtschaftlich oder staatlich organisiert ist, hin zu einer nichtstaatlichen Gesellschaft mit einer nicht-kapitalistischen Ökonomie, wo der Mensch im Mittelpunkt stehen soll im Sinne seiner Bedürfnisbefriedigung und der Möglichkeit, sich einbringen zu können in die Gesellschaft nach seinen Fähigkeiten. Wir sind ein bisschen oldschool, wir benutzen noch so Begriffe wie Klassenkampf. Das ist für uns ganz wichtig, weil für uns gibt es zwei ökonomische Klassen, nämlich die eine, die Arbeitskraft einkauft und beziehungsweise davon lebt, die Arbeitskraft, die sie von anderen einkauft, auszubeuten, und diejenigen, die nichts anderes haben als ihre Arbeitskraft zum Verkaufen. Wobei zu letzterer Gruppe sowohl diejenigen gehören, die ihre Arbeitskraft im Sinne von geistiger Arbeitskraft verkaufen müssen, also das Gehirn, als auch diejenigen, die ihre Muskelkraft verkaufen müssen. Dazu gehören aber auch all diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass ein Partner oder eine Partnerin ihre Arbeitskraft verkaufen kann. Also das sind Frauen oder Männer, deren Partnerinnen oder Partner eventuell arbeiten können und sie miternähren. Das sind aber auch Kinder, die noch zur Schule gehen, oder auch noch andere Leute, wie zum Beispiel Arbeitslose, die ihre Arbeitskraft gerade nicht verkaufen können, haben wir da im Blick. Die Organisation werde ich jetzt mal von rückwärts aufzäumen quasi. Und ich fange mal bei der größten Einheit an, die wir so bilden. Das ist nämlich die Internationale Arbeiterinnenassoziation. Jeder und jede, die Mitglied ist in einem Syndikat der Freien Arbeiterinnenunion, kann von sich zu Recht behaupten, ich bin Mitglied in der Internationalen Arbeiterinnenassoziation. Und das bedeutet, wenn man umzieht oder über eine Leiharbeitsfirma irgendwo hingeschickt wird, nach Spanien, Italien, nach Amerika, Australien oder irgendwo anders hin, dass man vor Ort zu dem jeweiligen Syndikat geht und sagt, hallo, ich bin Mitglied in der Internationalen Arbeiterinnenassoziation, ich komme aus dem und dem Land, ich habe bisher meine Beiträge hier bezahlt. Und dann ist man automatisch Mitglied der Gewerkschaft in dem Land, wo man dann arbeitet. Dann haben wir orientiert an den staatlichen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland, die FAU, die Freie Arbeiterinnen und Arbeiterunion, an den Staatsgrenzen deshalb, weil wir in jedem Land eine etwas andere Rechtsprechung haben und Rechtstechnik haben in Bezug auf Arbeiterinnen und Arbeiter, ihre Rechte, ihre Pflichten, was sie dürfen und was sie nicht dürfen und wie sie es dürfen, was sie dürfen. Und deswegen sind wir hier an dieser Staatsgrenze organisiert, zumindest ganz grob. Die FAU selber teilt sich dann in vier Regionen. Es gibt eine im Norden, Süden, Osten und Westen. Die Regionen bestehen aus den einzelnen Lokalföderationen. Das sind die örtlichen Zusammenschlüsse der Gewerkschaften, die wir Syndikate nennen. Das ist einfach nur das frankophone Wort für Gewerkschaft. Guten Tag. Die Syndikate organisieren sich nach den diversen Branchen oder eben halt wie in dem Fall meines Syndikates, sind eine Sammlung für Angehörige aller Berufe. Darin gibt es noch eine weitere kleinere Einheit, nämlich die Betriebsgruppe. Das sind die Gruppen, die, wie der Name schon sagt, sich eben halt direkt vor Ort in den Betrieben, in denen sie arbeiten, selber organisieren. Wichtig ist, alle Entscheidungen der Gewerkschaften und der Mitglieder werden immer von den Mitgliedern, die von einer Entscheidung betroffen sind, selbst gefällt. Wenn wir also eine Situation haben in einem Betrieb, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter sich entschließen, gewerkschaftlich vorzugehen, dann treffen sie diese Entscheidung vollkommen autonom und niemand in der gesamten FAU, in der gesamten IAA, der Lokalföderation oder eines anderen Syndikates oder auch eines Syndikates derselben Branche, der Branchenföderation, kann Ihnen vorschreiben, etwas zu unterlassen oder etwas zu tun. Das, wie gesagt, diese Entscheidung treffen immer die Leute selber. Das kann in einem Betrieb sein, als Betriebsgruppe. Das kann innerhalb einer Lokalföderation sein. Das kann innerhalb einer Branchenföderation sein. Aber die Entscheidung treffen immer die Beteiligten selbst. Was es darüber hinaus gibt, ist eine Solidaritätsverpflichtung. Alle Mitgliederinnen und Mitglieder innerhalb der FAU, innerhalb der IAA verpflichten sich zur Solidarität den anderen Mitgliedern gegenüber. Und das tun sie sehr wörtlich und auch sehr anders, als man das vielleicht gemeinhin kennt. Erstens, wichtig ist für uns ein alter Spruch, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, wir sind da oldschool, nämlich der Spruch, ein Angriff auf eine von uns ist ein Angriff auf alle. Und das bedeutet tatsächlich, wenn eine Arbeiterin oder ein Arbeiter aus unseren Gewerkschaften ein Problem hat, dann sind alle bereit zu helfen und machen dies auch. Wenn ihr wollt, können wir hinterher im Diskussionsteil darauf nochmal zurückkommen. Dann gebe ich euch ein oder zwei Beispiele, die aktueller sind, damit ihr euch das verbildlichen könnt nochmal genau. Das nächste ist, dass wir Solidarität nicht auffassen, als wir schicken da mal einen Fax hin oder einen Brief. Das ist natürlich auch immer sehr wichtig. Also irgendeine Belegschaft, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Streik oder sowas mitbekommen habt oder von euren Eltern oder Großeltern oder vielleicht auch selbst oder Berichte darüber gelesen habt. Aber immer, wenn jemand in einer Tarifauseinandersetzung ist, in einem Streik ist, in einem politischen Streik oder in einem Solidaritätsstreik oder was auch immer, dann ist es immer sehr schön, wenn man von außen Faxe oder Briefe bekommt oder Anrufe bekommt und jemand sagt, ich bin solidarisch mit dir. Diese Erklärung, ich bin solidarisch mit dir, hilft aber darüber hinaus erstmal noch gar nicht. Unser Vorgehen ist tatsächlich so, dass wir immer sagen, wir wollen dir helfen, deine Auseinandersetzung zu gewinnen. Was können wir konkret tun? Und dann erfragen wir, was wir konkret tun können, beziehungsweise überlegen uns selbst gegebenenfalls, was wir konkret tun können. Und wie gesagt, es spielt keine Rolle, wo auf der Welt dieser Kampf stattfindet. In dem Moment, wo wir etwas Konkretes tun können, fangen wir das auch an und machen das. Ja, soweit vielleicht erstmal zum Aufbau und zur Struktur der FAU und wie wir funktionieren. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr da noch nähere Fragen habt, später nochmal nachfragen.
Ja. Möchten Sie direkt Stellung beziehen oder vielleicht, dass wir vielleicht kurz Unterschiede ausarbeiten können?
Also mir fällt das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil ich jetzt nicht nur Ihnen sehr sympathisch finde, sondern über die FAU ehrlich gesagt noch relativ wenig wusste, sondern ich musste mich auch ein bisschen vorfühlen, obwohl ich über 12 Jahre, glaube ich, also sehr, sehr engagiert, ehrenamtlich, wie auch in Projekten für die Gewerkschaften bisher gearbeitet habe, wusste ich bisher noch nichts von der FAU und habe mich jetzt eben gerade selber schlau gemacht. Also natürlich treibt mich da einiges, ne? Also vor allen Dingen strategisch, aber auch vielleicht zu diesem Hintergrund des Anarcho-Syndikalismus. Klar gibt es da Sachen, wo man überlegt, wie ist der Machtbegriff jetzt? Also ist das ein bisschen voluntaristisch, ist das ein bisschen naiv in einigen Stellen, aber das ist jetzt nicht das, worüber es vielleicht zu diskutieren gilt, weil da könnt ihr mir auch gute Argumente entgegenhalten. Ihr seid schwerfällig und für was gesellschaftspolitischer Einfluss ist die Einheitsgewerkschaft nicht automatisch schlechter als eine Richtungsgewerkschaft. Also auf so einer Ebene kann man sicherlich diese politischen Fragen mal diskutieren. Insofern ist ja für mich die Frage, in welche Richtung soll es ein bisschen gehen. Ich würde mir da jetzt nicht schwer tun, auf so einer abstrakten Ebene das zu diskutieren. Aber ich denke, vielleicht gibt es erstmal auch das herauszustellen, was es denn gemeinsam vielleicht zu bewegen gibt, nämlich dass es für Studierende, also auch für Studierende sinnvoll wäre, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Und nicht nur, weil man dann gesellschaftspolitisch sich zu einem gewissen Teil auch verortet, sondern weil es eben auch der Organisationsgrad gilt, nicht nur Organisationsgrad, Entschuldigung, weil es eben darum in den Generationenumbau und dem sozialen Umbau unserer Arbeitsgesellschaft auch darum geht, gesellschaftspolitischen Einfluss für eine Veränderung, für eine progressive Linke, so will ich es mal trotzdem auch zusammenfassen, in Deutschland gibt oder geben sollte. Und auch wenn viele Jugendliche, ich habe ja selber hier studiert und habe den Weg dann über die Promotion jetzt zum Dozenten gemacht, also insofern ist das mir jetzt noch alles nicht. Aber ich habe schon einige kennengelernt, die mich verbal links überholt haben und auch im Stupa, ich saß da für die Jusos drin, und mittlerweile FDP wählen. Also insofern ist das für mich immer so eine Frage, kann man in einer veränderten Arbeitsgesellschaft, wo sehr, sehr viele Leute über die Hochschulen direkt ihren Weg in den Arbeitsmarkt finden, und die zum großen Teil gar keinen Kontakt mehr zu Gewerkschaften gelangt haben. In verschiedenen Arbeitsgruppen, schon in Arbeitsbranchen und Berufen ist das sicherlich gang und gäbe, dass man kaum noch mal einen Gewerkschafter gesehen hat. Was passiert mit dieser Generation? Ich denke, dass alle Gewerkschaften, diese Generation, mittlerweile 25%, es schwankt natürlich, gerade geht die Prozentzahl wieder ein bisschen zurück, aber sagen wir mal 25% einer Generation nicht einfach gewerkschaftsfern aufwachsen kann. Und das in einer Arbeitsgesellschaft, wenn ich jetzt mal hier den Weg durchdeklinieren darf, den ich auch selber mitgemacht habe, als Hiwi, 8-Stunden-Vertrag, wenn man nicht 16 Stunden macht, hat man Probleme, dass der Vertrag verlängert wird. Die Bezahlung ist eh schon relativ mies. Dann hat man eine halbe Stelle in der Uni. Es wird eher erwartet, dass man die ganze Stelle da ist. Wenn man es nicht macht, kann man sich überlegen, ob die Einjahresbefristung also wirklich dann immer wieder erfolgt, je nach Chef. Das ist dann wirklich ein gut Dünken. Also was hier passiert, ist eigentlich Ausbeutung im schlimmsten Sinne. Und das sind die Leute, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, jetzt unabhängig des Studienfaches, die eine gewisse Rolle in der Gesellschaft spielen werden, zumindest als Multiplikatoren. Ich meine jetzt nicht, dass alle BWL-Studenten hier, Studierende hier, dann automatisch Manager werden, aber sicherlich sind es Leute, die im gesellschaftlichen Leben eine gewisse Rolle spielen werden, über ihre Ausbildung allein, über Multiplikatoreneffekte, und dass sie auch sicherlich auch die Gesellschaft auch vielleicht im ehrenamtlichen Bereich tragen werden. Und die haben in ihrem Arbeitsleben nichts mitbekommen als das. Dann frage ich mich mal, welche Art von Chefs wir sollen das werden? Wie läuft da die ideologische Indoktrinierung? Welche Denk- und Deutungsmuster werden da adaptiert? Und selbst wenn dann nach Alternativen gesucht werden, frage ich mich, wie fundiert ist das denn oft? Also wie weit sind das dann wirklich Verbalradikalismen, die da kulturell ausgelebt werden? Wie stark ist da wirklich auch die Entscheidung, an gewissen Punkten eben zu sagen, ich streike eben oder ich bin solidarisch? Und das, ehrlich gesagt, bin ich mir da nicht immer sicher. Aber das soll jetzt keine Schelte sein, das ist auch eine Art Selbstkritik. Denn ich habe mich auch bemüht, immer wieder als Studierendensprecher der GEW, also einer DGB-Gewerkschaft hier vor Ort, Mitglieder zu werben. Das ist mir nicht immer gelungen und sicherlich gibt es dann auch immer Sachen, die mir dann manchmal wichtiger waren. Also viel auch zur Selbstkritik. Also das sind so die Fragen, die wir vielleicht gemeinsam ein bisschen nach vorne diskutieren können, bevor wir das herausstellen, was uns trennt. Aber das wäre jetzt nur ein Vorschlag.
Ja, gerne. Ja. Ich schicke vielleicht erst nochmal eine Sache nach. Du hast das gerade sehr schön gemacht und gesagt, wie viele Mitglieder ihr habt. Also für die Region Trier sind es 28.000. Wenn man im Internet nochmal guckt, die Gesamtmitgliederzahl des DGB, also seine Einzelgewerkschaft in 2008 lag bei 6,3 irgendwas Millionen oder 6,4 irgendwas Millionen. Da sind wir weit von entfernt. Wir haben 300 im gesamten Bundesgebiet. Ja, insofern stimmt sogar der Begriff Splittergewerkschaft auch auf dem Flyer oder in der Ankündigung nicht wirklich. Mit 300 Leuten ist man wirklich sehr, sehr klein. Was uns nicht abhält, böse und gemein zu sein. Und wir sind ja auch gewachsen in den letzten 30 Jahren, weil uns gibt es ja auch schon seit 1977. Ihr seht, das Wachstum ist auch rasant. Wir haben eben mit 50 Leuten angefangen. Es sind aber auch nicht mehr alle Leute drin, die mal dabei waren. Ne? Also irgendwie durchgeschleust haben wir ungefähr 30.000 Leute in der Zeit, was auch was aussagt, ne? Und nicht unbedingt was Positives. Ne? Das muss man auch sehen. Jetzt auf den Punkt, was mache ich als Studierender oder sowas in der V oder in irgendeiner anderen dieser kleinen Gewerkschaften. Ich will gleich mal nochmal ein, zwei Verbände aufführen. Also es gibt ja noch den Christlichen Gewerkschaftsbund und es gibt noch diverse andere sogenannte gelbe Gewerkschaften, wie Allgemeine Angestellten-Gewerkschaft und so weiter. Das sind, glaube ich, alles Gewerkschaften, da sind wir uns einig drüber, also schätze ich. Die nehmen wir entweder nicht ernst oder höchstens als Gegner wahr, weil sie es schaffen, sowas von in den Hintern von einem Chef einzukriechen, dass sie den Namen Gewerkschaft gar nicht erst verdienen. Es gibt aber auch andere Gewerkschaften, die zum Beispiel in Tarifgemeinschaften waren mit dem DGB, also die Lokführergewerkschaft zum Beispiel, der Marburger Bund oder auch Cockpit waren vorher mal in Tarifgemeinschaften mit dem DGB, die sich da gerade wieder so ein bisschen rauslösen und versuchen, eigene Kämpfe zu führen. Diese Gewerkschaften haben allerdings den Nachteil, zumindest vorerst erstmal den Nachteil, dass sie reine Berufsgewerkschaften sind, reine Spartengewerkschaften sind. Interessant wird es, wenn die sich vielleicht zusammentun und sagen, lass uns doch einen eigenen Verband oder sowas aufbauen. Solange sie das nicht tun, sind sie aber für die Arbeiterinnen und Arbeiter in diesen Branchen unter Umständen eine tatsächliche Alternative. Also Cockpit zum Beispiel hat durchaus bessere Tarifverträge manchmal abgeschlossen, seit sie sich gelöst haben, oder auch der Marburger Bund, als es die DGB-Gewerkschaften geschafft haben. Tarifverträge hat die FAU noch gar nicht abgeschlossen. Das ist auch gar nicht das primäre Ziel. wenn es auch das primäre Ziel der FAU ist, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wir sind gerade dabei, in einem Arbeitskampf in Berlin einen Haustarifvertrag auch abzuschließen, der durchaus anders aussehen dürfte als der, den die entsprechende DGB-Gewerkschaft machen würde. Das ist ein Kino, das müsste Verdi dann sein wahrscheinlich. Aber was treibt einen als Studierenden zum Beispiel zu so einer Gewerkschaft wie die FAU? Ich selbst bin Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre zur FAU gestoßen. Damals war ich selber auch noch Student. Schuld war der Kochlehrling, der gesagt hat, wir brauchen sowas. Und den wollte ich erst nicht glauben. Dann hat er mich ein Jahr lang bearbeitet und dann habe ich es eingesehen, dass er recht hatte. Ich habe das unter anderem vor zwei Hintergründen eingesehen. Der eine Hintergrund war, dass ich zu dem Zeitpunkt an zwei Tagen in der Woche regelmäßig in einer Kneipe gearbeitet habe. Ich damals Lehramtsstudent war und immer gedacht habe, naja, ich bin halt Lehrer. Also jetzt Student und dann bin ich Lehrer. Ich habe dann irgendwann nach langen Diskussionen mit dem Koch festgestellt, nein, ich bin nicht nur Student und irgendwann mal Lehrer, ich bin vor allen Dingen jetzt auch Kellner. Ich arbeite. Und wenn ich krank bin, dann kriege ich keinen Lohn. Und wenn ich in Urlaub fahre, wird mein Lohn auch nicht bezahlt. Und da muss man nicht revolutionär sein, das ist ein bescheuertes Gesetz in Deutschland. Wenn man krank ist, kriegt man seinen Lohn weiter. Und wenn man in Urlaub fährt, dann hat der Urlaub bezahlt zu werden. Jedenfalls eine bestimmte gesetzliche Mindestmenge und manchmal auch mehr, wenn es irgendeinen Tarifvertrag gibt oder irgendeine andere Regelung. Und als ich das erkannt habe, habe ich gedacht, Mensch, da muss mir doch irgendjemand helfen, das zu bekommen. Dann habe ich auf dem nächsten 1. Mai habe ich die NGG angesprochen, Nahrung, Gaststätten, Genuss und Gaststätten. Die waren auch sehr erfreut, dass ich zu denen gekommen bin und ich sollte sofort Mitglied werden. Auf meine Frage, was sie denn für mich tun könnten, weil ich hätte dann ein konkretes Anliegen, war erstmal Schulterzucken und dann der Rat, ja, wenn du erstmal 3 Monate Mitglied bist, können wir dir auch einen Anwalt stellen. Also die Empfehlung, zu Gericht zu gehen und das Recht einzuklagen, was man da hat. Das fand ich jetzt nicht ganz so gut, weil ich hatte früh gelernt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es selbst. Und dann habe ich mich eben halt mit meinen Freunden und Freundinnen zusammengetan. Wir haben eine Gewerkschaft gegründet und es hat keine 3 Wochen gedauert. Und ich habe meinen bezahlten Urlaub bekommen und ich habe meine Lohnfortzahlung und Krankheitsfall bekommen. Da war das durchgesetzt. Das war ein Punkt. Und dann gab es auch noch einen zweiten Punkt, der mich dazu brachte, Mitglied in der Gewerkschaft zu werden, nämlich der Hintergrund von diversen Bildungsstreiks, die wir hatten. Zu dem Begriff des Streiks fragt ihr bitte nachher nochmal nach, weil der ist gerade im Bildungsbereich ganz oft, nicht immer, aber ganz oft nicht wirklich angebracht, sondern müsste eigentlich Boykott heißen. Da war ich natürlich auch aktiv. Damals ging es um die Einführung von Studiengebühren für Langzeitstudis, auch allgemein. Es ging um die Einführung von Studieausweisen mit Chipkarte und solche Geschichten. Und da waren wir sehr aktiv und es gab im gesamten Bundesgebiet gab es Leute, die da sehr aktiv waren, oft aus den Asten heraus, aber oft auch Arbeitskreise, die sich gebildet hatten, neben den Asten her. Es gab auch Gruppen von Schülerinnen und Schülern, die sich damit beschäftigt hatten. Und innerhalb dieser gesamten Bewegung gab es halt Leute, die die Idee hatten, sich in irgendeiner Art und Weise zu vernetzen. Aber das sollte wirklich nur ein Netzwerk sein, wo man sich austauscht auf gleicher Augenhöhe, wo niemand dem anderen vorschreiben konnte, was wann getan werden sollte oder unterlassen werden sollte. Und da gab es verschiedene Treffen in der gesamten Republik, an denen ich an einem Teil davon, sicherlich nicht an allen, schon weil ich gar nicht von allen erfahren habe, aber an einem Teil davon habe ich teilgenommen und war positiv überrascht, dass es eben halt relativ viele Leute gab, die sagten, wir wollen uns zwar vernetzen und wir wollen auch gemeinsam was machen, aber wie gesagt, ohne eine Zentrale, die was zu bestimmen hat. Und aus diesem Kreis heraus hat sich dann 1998 die Föderation der Bildungssyndikate gegründet. Und das war ganz lustig, weil im Rahmen dieser Föderationsgründung hatten wir in Düsseldorf beschlossen, wir machen ja auch ein Bildungssyndikat an der Universität. Und das hatten das die Jusos mitbekommen und haben auf unserer Homepage nachgeguckt, wann wir denn unser öffentliches und offenes Gründungstreffen haben und haben dann selber Flugblätter verteilt und auf ihrer Homepage geschrieben, dass sie demnächst eine GEW-Hochschulgruppe gründen wollen und haben ihren Termin 3 Tage vor unseren Termin gesetzt. Und wenn ihr euch Zeit nehmt und ein bisschen googelt und ein bisschen sucht, dann werdet ihr auch noch die alte Homepage von der GEW finden, wo sie vor uns waren. Wir wären zu chaotisch und würden nichts auf die Reihe kriegen. Witzig war, dass wir dann auf einmal zwei Gewerkschaften an der Universität hatten, die sich explizit erklärt hatten, für den gesamten Bildungssektor zuständig zu sein. Also das heißt, die explizit gesagt haben, bei uns kann jeder mitmachen. Bei der V wirklich vom afrikanischen Putzmann, der unsere Klos reinigte, bis zum Universitätsprofessor oder Professorin, und bei der GEW natürlich das gesamte wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Personal und natürlich auch die Studierenden. Und es gab eine Zeit lang eine sehr schöne Situation von Konkurrenz auf dem Campus mit interessanten Veranstaltungen und Diskussionen. Es hat sich dann was geändert in dieser Zusammensetzung von den Studierenden, und dann muss ich, glaube ich, auch mal Schluss machen. Ich rede so lange, ne? Wir müssen mir zwischendurch mal Handlasse geben. Ich habe so den Hang dazu, lange zu werden. Weil wir am Anfang gesagt haben, wir machen viel zu diesen Studi-Streik-Geschichten. Wir haben das auch selber eine ganze Zeit lang Streik genannt und haben dann aber immer mehr in den Mittelpunkt gesetzt, wo stehen wir eigentlich im Arbeitsleben. Weil das Studieren ist ja nur ein Teil unseres Arbeitssektors, den ich auch persönlich als Arbeit begreife. Das ist eine Ausbildung, die wir machen, die wir nicht entlohnt bekommen, sondern für die wir teilweise auch noch bezahlen müssen. Aber darüber hinaus haben wir gegebenenfalls auch andere Beschäftigungen. Wir sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir sind Hiwis, haben halbe Stellen, oder wir gehen in Kneipen arbeiten oder in Krankenhäusern oder sonst was. Wir müssen während unseres Studiums schon diverse Praktika machen, oft auch unbezahlt, und haben dann das in den Mittelpunkt gerückt und haben bei einem späteren Studiestreik, als die Studis wieder auf die Straße gegangen sind und gegen Studiengebühren demonstriert haben, haben wir versucht, genau die Studierendenschaft innerhalb der Universität zu organisieren, die als einzige tatsächliche ökonomische Macht ausüben kann, nämlich die ganzen wissenschaftlichen Hilfsarbeiterinnen, ne, die studentischen, und haben versucht, mit denen einen echten Streik durchzuführen, was uns in einer Fakultät fast gelungen wäre. Leider ist dann die Hälfte doch abgesprungen und hat sich nicht getraut, das zu machen. Ne? Obwohl wir uns informiert hatten, in Berlin gab es da sehr positive Erfahrungen mit echten Tarifverträgen, den einzigen Tarifverträgen, die Hiwis bundesweit mal abgeschlossen hatten, eine ganze Zeit lang, die auch sehr gut waren. Ja, aber an der Stelle erstmal, ne, das Wichtige als Studenten und Studentinnen: wir arbeiten auch früher oder später, schon während der Ausbildung oder eben halt auch danach, in den Praktika oder in den prekären Beschäftigungen, je nachdem, was wir studiert haben. Und das ist unser Ansatzpunkt da auch gewesen.
Okay. Zur GEW oder GEB dann. Warum sollte sich ein Studierender eben dann in der Gewerkschaft organisieren? Inwiefern wäre das, würde es dann da aussehen? Wir haben ja jetzt gehört, der V eben in den einzelnen Gewerkschaften auch für Nebenjobs oder so. Und dann, wie sieht das da aus?
Also, es gibt ja bei den Einzelgewerkschaften, wenn das nicht immer gesagt wird, natürlich manchmal Überschneidungen. Ne? Manchmal wird sogar von Konkurrenz gesprochen. Das ist im Hochschulbereich oft auch der Fall. Also es gibt schon jetzt Einzelgewerkschaften, also mehrere Einzelgewerkschaften, die auch Studierende aufnehmen. Allgemein Studierende, die jetzt nicht an der Berufsgruppe jetzt irgendwie direkt zuordbar sind, organisiert es immer die GEW. Ich mache mal ein Beispiel: Maschinenbaustudierende an der FH. Macht es Sinn, dass sie in IG Metall sich organisieren, beispielsweise. Ne? Aber wenn die halt an der Uni oder der FH halt eben keine Gruppe zusammenkriegen, können die halt immer Mitglied in der GEW werden, um halt den Kontakt zu einer DGB-Gewerkschaft zu erhalten. In Rheinland-Pfalz ist es so, dass man kostenfrei Mitglied wird. Das heißt, man entrichtet zwar den Mindestbeitrag von 2,50 Euro, kann ihn aber wirklich formlos, das habe ich mich auch zweimal gemacht im Laufe des Studielebens, sehr formlos, also wieder zurückfordern, dass man Ende des Jahres das auf seinem Konto wieder findet. Mit allen Rechten und Pflichten. Rechten sind dann wirklich, das will ich jetzt einfach mal so aufzählen, einfach versicherungstechnische Sachen. Ne? Also, dass man eben eine Rechtsberatung bekommt, dass man eine Schlüsselversicherung hat. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Aster-Mitglied ist, man versemmelt jetzt irgendwie den Generalschlüssel, alle Schlösser müssen ausgetauscht werden, ne? Dann trägt das nun mal eben die GEW. Also mit solchen Serviceangeboten, das will ich jetzt mal zusammenfassen, von Bestattung bis sonst was. Ne? Also sowas machen die Gewerkschaften natürlich. Ne? Ich meine, dafür müssen, sind halt die vielen Mitglieder auch irgendwie, müssen die auch nutzbar und materiell greifbar sein. Mit solchen Angeboten wird zwar nicht offen beworben, das finde ich sogar manchmal falsch, weil sowas auch die Leute einfach nicht wissen, sondern es wird natürlich mit politischer Überzeugung und mit einer Wertentscheidung beworben, ne? Weil es eben doch darum geht, jetzt bei der GEW eine Bildungsgewerkschaft darzustellen. Und eben das Zusammenkommen, wie auch der Kollege Müller das gerade gesagt hat, dass eben vom Professor bis zum einfachen Studierenden an einem gemeinsamen Bildungskonzept gearbeitet wird. Das ist eben unglaublich spannend. Und man hat eben der GEW eben die Möglichkeit, und es sind eben alle organisiert, zumindest im Hochschulbereich, dass die verschiedenen Gruppen auch eben oft in der Hochschule dann doch zusammenkommen. Es ist natürlich oft auch nebeneinander wegen der unterschiedlichen Interessen, aber man hat eben die Möglichkeit, eben an so, auch so einem Bildungskonzept zu arbeiten. Und natürlich, das ist halt vielleicht ein Unterschied, der uns ein bisschen trennt, durch die hohe Mitgliedschaft, durch die hohe Akzeptanz, durch die Geschichte, natürlich die DGB-Gewerkschaften haben, auch einen sehr starken Einfluss auf die Gesetzgebung, auf den Gesetzgeber, über eine sehr historische Tradition natürlich in die SPD hinein, was automatisch gesellschaftspolitische Folgen hat. Man kann also wirklich etwas natürlich institutionell arbeiten, also weniger, würde man sagen, natürlich auch in Spronti-Bereichen, nur jetzt im Sinne eines Streiks oder im Sinne einer wirklichen Bewegung, sondern eben in diesem Klein-Klein-Geschäft, was manchmal nicht sehr schön ist, manchmal nicht sehr spannend ist, aber eben doch Erfolge zeitigt. Und eben dann, wenn Geschichte ein bisschen langsamer läuft, so will ich es mal ein bisschen pathetisch formulieren, eben trotzdem Veränderungen bewirken kann, auch wenn vielleicht der Zeit der Geschichte oder der Zeitgeist eben nicht gerade für eine progressive Linke spricht. Also das sind sicherlich auch die Vorteile einer Gewerkschaftsarbeit, um sich in der GEW zu organisieren. Also materielle Gründe, natürlich die Kontakte, die man bekommt, die Netzwerke, die man bekommt, die inhaltliche Unterstützung, weil natürlich gibt es auch von Mitgliedsheften und all das, was man sonst so braucht, es gibt natürlich Geschäftsstellen, Rechtsberatungsstellen, die man so anrufen kann. Gibt es natürlich auch bei Freien, also eine Rote Hilfe beispielsweise, die dann organisiert wird, das ist bei den Gewerkschaften natürlich dann automatisch im Beitrag mit drin. Also all diese Sachen, auf die man zurückgreifen kann. Ich will es natürlich nicht zu rosig malen. Natürlich hängt es auch beim Gewerkschaftsengagement davon ab, was die Leute vor Ort machen, was sie vor Ort hinkriegen, wie stark die Vernetzung ist. Die Möglichkeiten sind einfach vielleicht ein bisschen andere. Und sicherlich bieten die Gewerkschaften auch Hilfe für Leute, die vielleicht nicht ganz in der Lage sind, wie du es jetzt beschrieben hast, sich selbst gut zu organisieren, das selbst alles wieder hinzukriegen. Erstens, weil sie vielleicht nicht die Kapazitäten dazu haben, organisatorisch, intellektuell oder was auch immer. Und dass man eben auch für Leute einsteht, die das vielleicht nicht selber organisieren können. Wie gesagt, wir sind sicherlich schwerfällig an diesem Bereich, aber dafür haben wir eben ganz gute andere Möglichkeiten, Einflussmöglichkeiten und eben Angebote.
Dann Michael,
hast du was? Glaube ich nicht.
Bestätigt die
Weitschluss? Ich kann noch ganz viel, aber bestimmt.
Ich habe auch noch Fragen.
Bestehen soweit schon Fragen oder Anmerkungen? Also ich habe hier und da gesehen, Leute noch was mitgeschrieben, hat es schon Fragen aufgeworfen?
Ja, du hattest das erwähnt mit dem Haustarifvertrag in Berlin. Wenn ihr abschließt, was würde das denn von einem Tarifvertrag von Berlin unterscheiden?
Also zum einen ist es natürlich erstmal ganz klar, es ist erstmal nur ein Haustarifvertrag, es ist kein Flächentarifvertrag oder sonst was. Was Unterschiede sein werden auf jeden Fall, es wird da drin keine vereinbarte Friedenspflicht geben zum Beispiel. Das heißt, beide Seiten sind jederzeit in der Lage, den Vertrag wieder zu kündigen. Beide Seiten können, sobald er ausgelaufen ist, sofort anfangen mit ihren jeweiligen Kampfmaßnahmen. Solche Geschichten zum Beispiel sind sicherlich ein Unterschied, den es da geben wird. Den halten wir auch für ganz, ganz wichtig, weil es oft Situationen gab und auch gibt, aktuell, in denen Arbeiterinnen und Arbeiter vielleicht streikwillig sind, es aber nicht können, weil die vertragliche Friedenspflicht dazwischen steht. Ja. Wenn ihr gestattet, mache ich da ein kurzes Beispiel. Vor einiger Zeit gab es einen Streik der NGG in Düsseldorf bei einem Flug-Caterer. Gate Gourmet hieß der. Der hat in Deutschland 2 oder 3 Standorte, Düsseldorf und Frankfurt auf jeden Fall. Die Düsseldorfer, wie gesagt, in der NGG organisiert. Jetzt kommt eine Problematik der verschiedenen Konkurrenz innerhalb des DGB. Die Frankfurter sind nämlich durch einen Verwaltungsakt damals bei Verdi gelandet. Verdi hatte noch einen Tarifvertrag, der noch gültig war, der NGG in Düsseldorf war ausgelaufen. Die Kollegen haben 6 Monate lang gestreikt was in der NGG-Zentrale auch nicht wirklich gerne gesehen war, weil das kostete natürlich unheimlich viel Geld. Gleichzeitig war der Streik von Anfang an sehr ineffektiv. Also es ist relativ wenig ökonomischer Druck erzeugt worden bei dem Caterer durch den Streik selber, weil sämtliche Arbeitskräfte vom ersten Tag an durch Leiharbeiter ersetzt worden sind, also durch Streikbrecher. Ne? So. Die V hat sich da insofern daran beteiligt, als dass wir in Düsseldorf Teil eines Unterstützungskreises waren. Da waren viele verschiedene Leute drin, da waren auch Gewerkschafter aus den DGB-Gewerkschaften dabei, da waren irgendwelche Kommunisten aus den diversesten Parteien, die es da so gibt, dabei, da waren Leute aus der Antifa dabei. Es war ein relativ großes Spektrum. Und wir hatten natürlich die Idee, zu versuchen, denen zu helfen. Wir haben also ein paar Sachen gemacht, also dieser Unterstützungskreis hat ein paar Sachen organisiert, die strafrechtlich relevant sind. wie zum Beispiel das Blockieren der Transportfahrzeuge des Caterers, ne? Also dass er nicht rausfahren konnte zu den Flügen der LTU, wo er hin sollte, was dazu führte, dass einige Interkontinentalflüge abgesagt werden mussten, weil die ohne Bordverpflegung nicht starten dürfen. Interkontinentalflüge hatten riesige Verspätungen sind dann ohne Verpflegung gestartet, auch hinterher. Und wir haben die Zeitarbeitsfirma zweimal besucht, die diese Leiharbeiter dahin geschickt hat. Und wir haben mehrsprachige Flugblätter verteilt, um die Leiharbeiter darüber zu informieren, dass sie diese Arbeit nicht machen müssen. Ne? Was allerdings leider auch nicht wirklich gefruchtet hat, weil die hatten nur befristete Verträge und wenn die sich geweigert hätten, da zu arbeiten, hätten die den Vertrag nicht verlängert bekommen. Da haben wir versucht, Hilfe anzubieten, also auch mehrsprachig, ja, das hat leider nicht funktioniert. Das Problem war dann, dass wir in Frankfurt eine Ortsgruppe noch haben, die dann Kontakt aufgenommen haben zur Geldgourmet hier in Frankfurt und gesagt haben, da ist doch ein Streik, versucht den doch zu unterstützen. Und die Antwort war, naja, wir haben einen Tarifvertrag, wir können das nicht. Ne, dann werden wir vertragsbrüchig, das geht nicht. Und das kostet die Gewerkschaft dann unheimlich viel Geld. Die verklagen uns, dann müssen wir zahlen. Das stimmt auch, rechtlich ist das tatsächlich so. Dann haben wir gesagt, ja gut, also wenn ihr nicht streiken könnt, das haben wir denen vorgeschlagen, dann macht doch eine Betriebsversammlung, auf denen ihr wenigstens über die Situation dort informiert. Ne? War das Problem so, dass der Betriebsratsvorsitzende, der diese Betriebsversammlung hätte einberufen können, aus irgendeinem Grund das nicht wollte. Der hat das erst gemacht, nachdem mit zwei Bussen die Kolleginnen und Kollegen von Geldgourmet Düsseldorf nach Frankfurt gefahren sind. Und dann hat er auch keine echte Betriebsversammlung einberufen, sondern eine, die 10 Minuten dauerte während der Mittagspause und ist dann rausgekommen, nachdem die Leute schon 2 Stunden draußen gewartet hatten und hat ein Grußwort gesprochen. Ja. Ein paar Tage später haben die Kolleginnen und Kollegen von der CNT in Madrid am Flughafen, wo Geldgourmet jemand auch eine Dependance hatte, einen Streikler einen Tag lang den gesamten Betrieb lahmgelegt und gestreikt. Und haben gesagt, so, das haben wir jetzt einen Tag lang für euch gemacht, mehr war im Moment leider nicht drin. Wir hoffen, dass das hilft. Und das ist der Unterschied, wie sich Anarcho-Syndikalisten, Anarcho-Syndikalistinnen organisieren und wie das im DGB ist. Und damit wir nicht in diese Zwickmühle kommen, in diese rechtliche, ist es da, wo wir Verträge abschließen. Und das ist nicht nur für die FAU wichtig, sondern wie gesagt, wir sind ja nur 300, aber es gibt in Italien gibt's die USI, die hat 3.000, in Spanien die CGT mit 30, die CNT mit 4, 5, 6.000, in Frankreich die CNT mit 6.000, die machen Tarifverträge. Und wenn man die Gewerkschaftslandschaften in diesen anderen Ländern kennt, dann weiß man, dass deren großen Gewerkschaften nicht so viele Millionen organisiert haben wie hier die DGB-Gewerkschaften. Aber da wird Wert drauf gelegt, dass die Verträge so gemacht werden, dass man jederzeit streiken kann. Ja? Und auch Solidaritätsstreiks sind in anderen europäischen Ländern durchaus ein probates Mittel. Und dann gibt es vielleicht noch einen Unterschied in der Art und Weise, wie wir mit unseren Mitgliedern auch umgehen. Du hast ja gerade gesagt, vielleicht kann nicht jeder sofort sich selber helfen, ne, und alles selbst organisiert machen. Das wissen wir natürlich auch. Deswegen helfen wir uns da gegenseitig bei der Selbstorganisation. Aber wir verlangen das auch und wir trainieren das auch. Und wir üben das auch ein und wir geben Leuten Aufgaben und sagen, versuch das, wenn du es nicht schaffst, ist das ja nicht schlimm. Ja? Aber versuch es wenigstens mal. Hab mal den Mut, versuch mal was völlig Neues. Und wir trainieren solche Sachen wie gegenseitige Hilfe, wie Solidarität. Ja? Und das eben halt auch auf einer Ebene, nicht nur für unsere Mitglieder, die hier in Deutschland sind, sondern auch in ganz Europa oder eben halt auch darüber hinaus. Und das, denke ich, führt dann auch zu einer anderen Entwicklung und Haltung dazu, die dann vielleicht auch sagt, gut, das ist vielleicht nicht erlaubt gerade, aber ich mache es trotzdem. Ja, was man ja zum Beispiel gerade ganz aktuell in Frankreich sehr schön sehen kann. Da ist vieles nicht erlaubt, was da gerade passiert.
Ich hätte noch eine organisatorische Frage, und zwar werden Streikende ja nicht mehr, also werden ja nicht finanziell vom Arbeitgeber getragen für die Zeit, in der sie streiken. Könntet ihr vielleicht kurz erklären, wie eure jeweilige Gewerkschaft damit dann umgeht?
Also bei uns ist das relativ ja, über die Einzelgewerkschaften fast, will ich mal sagen, einheitlich geregelt. Nämlich es gibt, wenn eben zum Streik aufgerufen ist, für die Mitglieder natürlich eine einheitliche Streikkasse. Ein Teil des Beitrages geht, also ohne zur Verwendung für die politische Arbeit oder der Organisation, also im Verwaltungsapparat, in die Streikkasse rein. Und aus der werden dann Teile des Lohnes natürlich der Streikenden dann bezahlt. Und zwar für eine gewisse Zeit lang, solange eben der Streik politisch von der Einzelgewerkschaft getragen wird und eben dauert. Die Prozentzahl der Erstattung des Lohnes hängt ein bisschen von der Einzelgewerkschaft und deren internen Regelung ab. Also das ist aber, kann man so sagen, zwischen 60-80%. Ja. Aber da gibt es keine einheitliche Regelung, aber die Regelung der Streikkasse und dann für den Lohn aufzukommen, sofern man sich natürlich am Streik beteiligt und in die Streiklisten einträgt. Also zu Hause streiken gilt dann sozusagen nicht, wenn man nicht gerade krank ist. Das, sonst gilt das natürlich ganz normal, aber dann wird das dann übernommen.
Ja, das sieht bei Anarchosyndikalistinnen ein bisschen anders aus, zum Teil auch leider, weil die Organisationen ja doch relativ klein sind und zweitens die Kollegen und Kolleginnen, ich sage jetzt mal, zu uns kommen in dem Moment, wo sie einen Kampf führen wollen. Jetzt haben wir abgesehen von dem Kino Babylon und zwei, drei anderen Auseinandersetzungen, die mit Auseinandersetzungen, die der DGB oder die Einzelgewerkschaften des DGB führen, nicht, sind ja nicht vergleichbar damit eigentlich. Deswegen gehe ich kurz nach Sevilla, das ist in Spanien, um das mal ganz praktisch zu erklären. Also in Sevilla ist die Gruppe, die vor 6 Jahren noch knapp 10 Leute umfasste, auf jetzt 1600 Männer und Frauen angewachsen in den letzten 6 Jahren. Das kam daher, dass sie gesagt haben, zu erzählen, was Anarchosyndikalismus ist, ist das eine. Praktische Arbeit ist das andere. Und genau in dem Moment hat eine Gruppe von Putzfrauen bei denen angeklopft und hat gesagt, wir waren bei der UGT. Die UGT ist vergleichbar mit, als Gewerkschaftssachverband mit dem deutschen DGB. Die wollten uns aber nicht helfen. Und dann waren wir bei den Comisiones Obreras. Das ist eine kommunistische Gewerkschaft. Da gibt es in Deutschland keine vergleichbare Gewerkschaft. Die wollten uns aber auch nicht helfen. Und dann haben sie gedacht, haben wir nochmal geguckt und dann haben wir euch gefunden, ihr seid von der CNT, vielleicht wollt ihr uns helfen. Und die hatten eine Betriebsgruppe in der Firma und die Leute von der CNT haben gesagt, ja natürlich, aber wir organisieren uns so und so und so, ihr müsst das akzeptieren, aber wir sind dabei und unterstützen uns nach unseren Kräften. Also die Betriebsgruppe war 3-mal so groß, 4-mal so groß, wie die Gruppe der CNT, ja, damit ihr dann eine Vorstellung habt. Das waren ungefähr 10 Leute von der CNT. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben das akzeptiert und haben gesagt, okay. Und dann haben die als erstes 2 Sachen gesagt. Eigentlich, wir bräuchten eine Streikkasse, weil wenn man kämpft, ne, und streikt, kriegt man keinen Lohn. Den braucht man aber, um die Miete zu bezahlen und das Essen einzukaufen. Aber eine Streikkasse aufbauen können wir jetzt nicht, weil wir fangen jetzt an mit dem Kampf. Also was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, da müssen wir das soziale Umfeld organisieren. Das heißt, ihr habt Freunde, Verwandte, Bekannte, ihr müsst den Stadtteil organisieren und wir helfen euch dabei. Und dann haben die das gemacht. Dann haben die Konzerte organisiert und Demonstrationen organisiert und alle möglichen Sachen. Und sie haben etwas ganz Wichtiges gemacht, was auch sehr oldschool ist, lange vor der Zeit der Sozialpartnerschaft. Nämlich sie haben in den Tarifvertrag, den sie hinterher abgeschlossen haben, haben sie reingeschrieben, dass der Arbeitgeber alle Streiktage zu bezahlen hat. Ja? Das ist immer das Ziel. Dieses Ziel haben sie bei dem Kampf nicht erreicht, weil der Streik ging über 6 Monate. Aber sie haben erreicht, dass trotzdem Entschädigungen gezahlt worden sind. Und jeder Arbeiter hat, das ist umgerechnet auf 6 Monate natürlich nicht viel, aber in dem Moment war es sehr gut, 6.000 Euro bekommen. Ja, und das war doppelt und dreifach sehr gut. Erstens, weil die Arbeiterinnen und Arbeiter ein paar ihrer Schulden, die sie gemacht hatten, zwischendurch bezahlen konnten, Mieten, die ausstanden, bezahlen konnten. Und weil in der Zwischenzeit die nächste Berufsgruppe bei der CNT stand und gesagt hat, wir waren bei der UGT, die wollten uns nicht helfen. Wir waren bei den Kommissionsobreras, die wollten uns nicht helfen. Aber wir haben euch auf der Demonstration gesehen, jetzt kommen wir mal zu euch. Das waren die Busfahrer. Und dann haben die gesagt, okay, die Regeln sind so und so. Ja? Und dann haben die Putzfrauen gesagt, ich habe gerade 6.000 Euro bekommen, davon brauche ich 3.000 irgendwie für die Miete, um die Ausstände zu tun, aber die 3.000, die bekommst du für die Streikkasse. Und dann haben die ihr Geld in die Streikkassen eingezahlt. Und so zog sich das im Prinzip von einem Kampf zum nächsten Kampf in den letzten 6 Jahren. Was dann auch sehr spannend war, und an dem Punkt ein kurzer Bogen nochmal nach Deutschland, weil wir da involviert waren, und das auch nochmal diesen Slogan, ein Angriff auf eine von uns ist ein Angriff auf alle. Eine Kollegin, die in Sevilla bei Plus gearbeitet hat, hat ein Kind bekommen, und in Spanien gibt es, das ist dem Faschismus zu verdanken, in Anführungsstrichen, sehr frauenfreundliche Gesetze, was Mütter angeht und Arbeitsplätze. Nämlich eine Mutter hat das Recht, ihren Arbeitsplatz so gestaltet zu bekommen, dass sie Erziehung und Arbeit unter einen Hut bringen kann, also was Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen angeht. Diese eine Plus-Filiale in Sevilla wollte sich allerdings da nicht dran halten an dieses Gesetz. Und hat angefangen, diese Frau zu mobben, ihr schwere Aufgaben zu geben, ihr Schichten zu geben, die unmöglich vereinbar waren mit der Pflege ihres Kindes. Sie war in der CNT und hat sich organisiert, und wir haben das erfahren in der üblichen Kommunikation. Das heißt, zuerst haben die Leute in Sevilla darüber gesprochen und haben das dann allen Syndikaten in der Stadt gesagt, also auch den Busfahrern und den Putzfrauen. Und dann waren die alle aktiv. Für die eine Frau, haben Geld gesammelt, haben Streiks organisiert, Picketlines organisiert, haben das in der Region in Andalusien kommuniziert, haben das in ganz Spanien kommuniziert, und dann haben wir es über die IAA erfahren. Das hat ungefähr, also an dem Punkt hat es relativ lange gedauert, 3 oder 4 Wochen, dann haben wir das aber erfahren. Und dann sind wir in Deutschland vor die Plus-Filialen gegangen. Wir haben die Plus-Zentrale in Mülheim an der Ruhr besucht, hatten ein Gespräch da mit dem Europavertreter von denen, der auch nicht wusste, wie man mit uns umgehen sollte. Und haben ihren Kampf unterstützt. Ja, so, und das haben wir bis zum Ende durchgezogen. Und das ist ganz wichtig für uns. Es ist wirklich egal, ob das ein Kampf ist, der um eine Person geht oder um 8 Millionen oder 8.000 oder sonst was. Wenn es in unseren Möglichkeiten steht, irgendwas zu tun, dann fangen wir das auch an und machen das auch. Ja. Den Kampf haben wir abgebrochen, weil die Kollegin in Sevilla irgendwann sagte, in Barcelona streiken gerade andere Leute, die sind auch in der CNT organisiert. Deren Kampf ist wichtiger als mein Kampf. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn du das sagst, dann gucken wir, ob wir für die was tun können. Das Problem war, für die konnten wir nichts tun, außer Geld sammeln und deren Streikkasse ein bisschen aufbessern, weil das war auch eine Supermarktkette, aber die gibt es dann nur in Spanien. Da konnten wir in Deutschland nicht unternehmen. Das ist halt ganz wichtig, ne? Also, da nochmal hinzukommen. Also wir haben noch keine Streikkassen. Es gibt Gewerkschaften schon mittlerweile, zum Beispiel die in Sevilla, die jetzt Streikkassen haben, die einzelnen Syndikate, die sie jedes Mal in den nächsten Kampf reinwerfen. Das ist so ein bisschen ein Nachteil, weil wir müssen oft den Arbeiterinnen und Arbeitern sagen, wenn ihr zu uns kommt, also wenn sie direkt in so einem Kampf stehen, dass wir nicht sagen können, ja, wir haben das Geld schon da, wir können euch das sofort geben, ihr habt diese Sicherheit, ne? Sondern wir können nur sagen, okay, wir sind dabei, wir organisieren das alles und wir versuchen das, aber wir können nichts versprechen, ne? Trotzdem streiken unsere Mitglieder, wenn gestreikt wird, also, und sind auch dabei, obwohl sie genau wissen, dass die finanzielle Situation da dünn ist, und machen das.
Zwei Fragen aus dem Plenum.
Ja, du hast ja eben ein paar konkrete Zahlen genannt. Also einerseits von der Mitgliederstärke der FAO in Deutschland, also von anderen anarcho-syndikalistischen Organisationen, Verbänden in Europa. Worauf ist es zurückzuführen, dass da im Verhältnis, zumindest fang das eben so raus, die deutsche FAO so eine geringe Mitgliederstärke hat?
Ja, weil ich die Osteuropäischen nicht erwähnt habe. Also in Serbien haben wir, ich würde sagen 10, sie behaupten 40. Wir haben in Russland hat unsere Da gibt's, in Russland gibt es mehrere anarcho-syndikalistische Gewerkschaften. Davon ist nur eine in der IAA. Davon würde ich sagen, haben die vielleicht 5 bis 10 Mitglieder. So. Es gibt eine, die ist nicht in der IAA, die ist irgendwo in Sibirien organisiert, die haben 10.000 Mitglieder. Also es gibt auch außerhalb der IAA noch anarcho-syndikalistische Gewerkschaften. Alles in allem ist das aber trotzdem kein Vergleich zu sozialdemokratischen Gewerkschaftsbünden, die immer die größten sind. Warum das hier in Deutschland ausgerechnet so besonders klein ist, liegt sicherlich auch in der Geschichte. Also zum einen unsere Vorläuferorganisation, die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, kommt aus dem ADGB, ne, ist mit dem Aufheben des Sozialistengesetzes, das Bismarck mal eingeführt hatte, gab es einen Streit in dem allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund zwischen den Zentralisten und den Dezentralisten. Und die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften war halt dezentralistisch und hat gesagt, nee, wir wollen überhaupt kein Zentrum, was das bestimmen kann. Wir finden diese dezentralisierte Art und Weise, uns zu organisieren, eigentlich sehr gut. Also, dass wir bestimmen können, ob und wenn dann, wie wir kämpfen und für was wir kämpfen, mit welchen Mitteln und Methoden. Und daraus hat sich dann die Freie Arbeiterinnenunion entwickelt. Also hinzugekommen sind noch ein paar sozialdemokratische Linksabweichler, die sogenannten Jungen aus Mainz, was ja gar nicht ganz, obwohl das habe ich mir erklären lassen, ist doch ganz weit weg eigentlich. Also aus Mainz, Rudolf Rocker war zum Beispiel, es ist eine wichtige Persönlichkeit, bis in die 50er Jahre hinein gewesen in der anarcho-syndikalistischen Bewegung weltweit. Und der kommt aus der SPD, der war da Mitglied als Buchbinder und gehörte da zu den sogenannten Jungen, die sind einfach irgendwann mal rausgeschmissen worden. Und dann hat sich die FAU eigentlich bis in die 20er Jahre hinein sehr gut entwickelt. Und dann gab es irgendwann diesen Rollback. Der Faschismus wurde immer stärker. Und da sind die dann physisch vernichtet worden. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Die sind nicht die Opfer der ersten Repressionswelle geworden, die Anarcho-Syndikalisten. Dafür waren die damals dann doch schon wieder zu klein. Aber die Nazis hatten die sehr gut im Auge, ja, und haben 1937 fast sämtliche Widerstandszirkel zerschlagen und haben einen Großteil der Leute in Konzentrationslager gepackt. Viele davon sind da auch gestorben. Und von ehemals 120.000 Aktiven in den 1920er Jahren sind 1946 500 nochmal zur Föderation Freiheitlicher Sozialisten zusammengekommen. 500. Der Rest war tot, im Ausland oder physisch und psychisch total gebrochen. Und bis in die Mitte der 50er Jahre sind dann nochmal relativ viele von denen, die das überlebt hatten, gestorben an den Nachwirkungen davon. Und dann hast du eine Lücke. Und sowas wie Anarchismus kannte in Deutschland einfach keiner mehr. Auch in ganz Europa nicht. Und der Faschismus war ja 1945 in Europa auch nicht besiegt. Ne? Spanien, Portugal, Griechenland, ne? Jeweils bis in die 70er Jahre hinein. Und erst mit dieser 68er-Bewegung, mit der Studentenbewegung, kam das wieder neu auf. 1977 gab es dann auch welche, die sich zusammengetan hatten und dann auch das Konzept des Anarcho-Syndikalismus wieder für gut und richtig befunden hatten. Seitdem versuchen, das zu propagieren und zu agieren in ihren Betrieben. Ne? Und da gibt es sehr spannende Geschichten, auch bei sehr, sehr großen Streiks. Also Rheinhausen sagt euch vielleicht noch was, der große Streik in Duisburg, als es um das Stahlwerk ging, was dazu gemacht werden sollte. Da waren Leute von der FAU aktiv. 1973, also noch vor der Gründung der FAU, gab es einen wilden Streik in Köln bei Ford in der Automobilindustrie, getragen in der Hauptsache von Migrantinnen. Und die einzigen, die keine Migranten waren und da aber aktiv mitgemacht haben, war unsere Betriebsgruppe. Das waren 10 oder 15 Leute von uns, die damals gearbeitet haben. Ja, also ich nicht, ich war 3 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ja. Eine weitere Frage, warum das so ist. Was ich oft höre, das finde ich auch ein sehr nachvollziehbares Argument, ist, wenn ihr mehr wärt, würde ich bei euch mitmachen. Ich antworte, was ich auch nachvollziehbar finde, ist, wir wären mehr, wenn du mitmachen würdest. Wobei das Argument noch niemand überzeugt hat. Aber das ist natürlich aber auch eine entscheidende Frage. Je nachdem, in was für einem Betrieb du bist und wo du arbeitest, ist das eine wichtige Sache. Also numerische Stärke kann auch eine qualitative Stärke sein. Muss sie nicht, aber das kann. Manchmal ist das wichtig, dass man mit mehreren da ist.
Ich hätte jetzt noch eine Frage. Also, du hattest gesagt, dass du dich noch nicht so ausführlich mit der FAU beschäftigt hattest. Deswegen würde ich jetzt eher an dich gehen. Und zwar, inwiefern gibt es eine Kooperation auch zwischen dem DGB und der FAU? Also immer mal wieder wahrscheinlich eher und eben auf lokaler Ebene, vielleicht bei einzelnen Streiks. Aber gibt es sowas und inwiefern?
Also, okay, darf ich eine Frage anschließen? Gibt es Doppelmitgliedschaften bei euch?
Ja. Ja, okay. Also es gibt Doppelmitgliedschaften, damit haben wir auch kein Problem, wobei einige Leute davon berichten, dass es eventuell ein Problem sein könnte, wenn ihre jeweilige DGB-Gewerkschaft erfahren würde, dass sie auch noch in der FAU sind, dass das dann ein Problem sein könnte. Betonung nicht auf könnte, wissen tun sie vielleicht auch nicht. Ne? So. Eine Zusammenarbeit gibt es nicht organisatorisch im Sinne von irgendwelchen Ebenen, die sich da treffen und da was machen zusammen. Was es gibt, und zwar seitdem es Leute gibt, die sich in Deutschland wieder für Anarchosyndikalismus interessieren, ist ehrlich gesagt ein DGB-Bashing. Ja, also im Laufe der Jahre ist bestimmt so ein Stapel Papier entstanden, wo wir schreiben, warum der DGB nicht die Lösung ist, warum er sogar Teil des Problems ist. Und warum die Leute rausgehen sollen aus dem DGB, natürlich nicht einfach, um rauszugehen, sondern reinzugehen in eine richtige Gewerkschaft, in eine, die kämpferisch ist und die kampfbereit ist. Also natürlich zu uns, weil wir sind die einzig wahre, gute und schöne. Oder in irgendeine andere Gewerkschaft, wie die Industrial Workers of the World, die noch bedeutungsloser sind als wir, aber trotzdem nicht verkehrt sind von den Ideen, die sie haben. Was es gibt, ist dann natürlich immer wieder, wo Arbeiterinnen und Arbeiter anfangen zu kämpfen. Da sind wir natürlich dabei. Und je selbstorganisierter das ist, desto mehr involvieren wir uns dann da auch. Das eine Beispiel mit Gate Gourmet habe ich ja gerade schon gebracht. Also wie gesagt, das war ein Streik der MGG mit der Problematik Verdi dann hier in Frankfurt. Das letzte, und das ist vielleicht etwas, was ihr vielleicht gehört habt, weil es hat relativ hohe Wellen geschlagen, war der Streik bei Strike Bike, die natürlich nicht Strike Bike hießen. Das ist ein Fahrradwerk gewesen in Thüringen, das geschlossen werden sollte. Und die Arbeiterinnen dort und Arbeiter haben das Fabrikgelände besetzt, mithilfe der IG Metall und des ansässigen Betriebsrates, weil Betriebsbesetzungen sind in Deutschland nicht legal. Was haben sie also gemacht? Sie haben eine Betriebsversammlung einberufen und die IG Metall hat Anwälte zur Verfügung gestellt, den Gewerkschaftsvertretern in dem Betrieb als auch dem Betriebsrat und hat gesagt, wenn wir das so und so und so organisieren, dann kann uns keiner was und wir sind trotzdem auf dem Gelände die ganze Zeit. Ja. Jetzt ist eine Betriebsschließung immer eine total beschissene Situation, insbesondere dann, wenn der Betrieb vorher sämtliches Material auch noch verarbeitet hat, was da war. Also ihr müsst euch vorstellen, alle Lagerhallen waren leer, alle zusammengebauten Fahrräder waren verkauft, es standen also nur noch die Maschinen rum. Die haben da trotzdem sehr lange besetzt, aber auch erstmal sonst nichts weiter gemacht. Und dann sind irgendwann Leute von uns dahin gefahren, um genau zu sein, von Café Libertad. Das ist ein Kollektiv, das damals zu 100% auch in der FAU organisiert war. Und haben den Kaffee vorbeigebracht und haben sich erkundigt, wie es denen so geht. Und so weit war das erstmal, wie viele andere linke Gruppierungen das auch gemacht haben oder auch andere DGB-Gewerkschaften das gemacht haben. Also aus den verschiedensten Gewerkschaften des DGBs sind da Leute hingefahren und haben ihre Solidarität gezeigt und gefragt, wie es da geht mit dem Kampf. Und dann haben die irgendwann zurückgefragt, wer denn wir sind. Und dann haben wir erzählt, wer wir sind. Und dann haben wir gefragt, wo kommt denn dieser Kaffee her? Und dann haben wir erzählt, wo dieser Kaffee herkommt. Und dieser Kaffee kommt aus Chiapas in Mexiko, den Café Libertad importiert. Und das alles in Selbstorganisation gemacht ist. Das ist aus den rebellischen Gemeinden, da wo der Aufstand ist, gegen die mexikanische Regierung. Und die bekommen nicht nur den Fairtrade-Preis, sondern sie bekommen mehr als der Fairtrade-Preis für Kaffee ist. Und hier vor Ort wird das auch alles organisiert, selbst umgesetzt mit diesem Vertrieb. Und das fanden die sehr interessant und spannend und fragten, ob sie sowas nicht auch könnten mit Fahrrädern. Und dann haben wir gesagt, das kann natürlich sein. Dann müsste man aber überlegen, ob das geht und wie das geht. Und die Arbeiterinnen und Arbeiter haben sich zusammengesetzt und haben das diskutiert und haben das beschlossen. Ne? Und dann gab es eine sehr merkwürdige Situation, weil in diesem Betrieb selber waren natürlich zu dem Zeitpunkt fast 80% der Leute in der IG Metall organisiert. Also haben wir da bei dieser Geschichte mit der IG Metall zusammengearbeitet. Gleichzeitig hat aber der Gewerkschaftsvertreter bzw. die Gewerkschaftsvertreterin in dem Betrieb die ganze Zeit gegen diesen Plan gesprochen. Man könne das nicht machen, man könne das nicht mit uns zusammen machen und und. Ja. Am Ende wurde das gemacht, es sind 1.800 Fahrräder produziert worden, sind alle in Vorkasse bezahlt worden und von diesen 1.800 Fahrrädern sind irgendwie 1.400 Fahrräder über unsere Strukturen verkauft worden und die anderen 400 sind über andere Strukturen verkauft worden und ich glaube, auf der Verdi-Versammlung, ich glaube, irgendeine Hauptversammlung oder sowas, ist ein Fahrrad gekauft worden, symbolisch, und eine Sammlung ist gemacht worden. Bei der Sammlung, das haben die Leute dann privat bezahlt, das war kein offizielles Gewerkschaftsgeld dann, sondern das haben die Leute privat bezahlt, kam relativ viel Geld zustande, aber Verdi hat, glaube ich, ein Fahrrad gekauft. Und die IG Metall in Thüringen hat, glaube ich, auch ein Fahrrad gekauft. Und so weiter. Und also die V zum Beispiel selber hat über 600 Fahrräder gekauft und verlost und sonst was damit gemacht. Und wir sind viel kleiner und haben viel weniger Geld. Ne? Aber das war halt selbstorganisiert. In der Ebene haben wir mit dem DGB zusammengearbeitet. Es gibt andere Ebenen, wo wir ständig da mit denen zusammenarbeiten, wenn es um Nazis geht und sowas. Ne? Wir sind ständig zusammen auf irgendwelchen Bündnistreffen mit denen und organisieren was. Ich persönlich ärgere mich, dass ich bei diesem 1. Mai nicht in Dortmund war, weil ich ja da komme ich ursprünglich her. Mein Lebensmittelpunkt ist allerdings in Düsseldorf. Deswegen gehe ich immer in Düsseldorf auf den 1. Mai. Ich wäre gern da gewesen. Ne? Also weil ich hätte mich gern mit diesen Nazis geprügelt, die diese Demonstration überfallen haben. Und es gibt natürlich auch andere Situationen, wo wir da gegebenenfalls zusammenarbeiten. Ein letztes Beispiel vielleicht noch, auch weil es die Streikbeteiligung der FU erklärt nochmal, war bei den letzten Auseinandersetzungen der Krankenschwestern und Krankenpfleger in Hannover, das ist jetzt 2 Jahre her, glaube ich. Da gibt es an einem Krankenhaus haben wir da eine eigene Betriebsgruppe und die ist sehr eng verzahnt in der Zusammenarbeit mit den Leuten da von Verdi. Andererseits, und das spielt dann wieder so ein bisschen das Gegengewicht, in diesem Krankenhaus hat die FAU eine eigene Betriebsversammlung organisiert, um einen eigenen Streikrat zu wählen. Also eine Gruppe von Leuten, die in diesem Krankenhaus von den Arbeiterinnen und Arbeitern direkt mandatiert sind, zu überlegen, wie kann dieser Streik organisiert werden, wie kann er durchgeführt werden. Da waren natürlich auch Leute von Verdi mit dabei. Die Verdi-Funktionäre auf Stadtebene haben das aber schon wieder nicht mehr ganz so gerne gesehen eigentlich. Insbesondere hat die FAU zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch ganz massiv Flugblätter an nicht organisierte Arbeiterinnen und Arbeiter in den Krankenhäusern verteilt und hat ihnen erklärt, wie sie diesen Streik unterstützen können, was sie machen können, auch wenn sie nicht in der Gewerkschaft sind und nicht vorhaben, in die Gewerkschaft einzutreten. Und das war auch eine sehr wichtige Sache. Dadurch sind sehr, sehr viele Leute aktiviert worden für den Streik, die vorher nichts gemacht hätten für den Streik.
Und weitere Fragen? Ja. Ansonsten vielleicht direkt anschließend die Frage, ist eine Doppelmitgliedschaft erlaubt laut DGB-Satzung oder?
Also ehrlich gesagt, also wir haben ja keine Mitglieder, deswegen kann ich
mir jetzt nicht sagen. Beziehungsweise
irgendwie. Ja, sind einzelne Gewerkschaften. Ich glaube, es gibt keinen einheitlichen Beschluss. Mhm. Also es gibt sicherlich Unvereinbarkeitsbeschlüsse, das ist mit rechten Organisationen so. Mit der FAU gibt es keinen generellen Unvereinbarkeitsbeschluss. Insofern liegt das dann immer im Gutwill der Leute, die vor Ort das organisieren. Also deren Erfahrung oder wie die halt so drauf sind, das kann man überhaupt nicht sagen. Und das ist mal, weil du sagst, zentralistisch organisiert, also das ist eben nicht zentral geregelt. Deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Also wie in Trier habe ich nicht davon gehört. Gut, jetzt gibt es natürlich auch keine Lokalgruppe der FAU, deswegen sind wir vor diesem praktischen Problem noch nie gestanden und deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Also ich würde das aber aus meiner Erfahrung, ich kenne die Leute natürlich jetzt auch schon seit 10 Jahren, die hauptamtlichen Gewerkschaftssekretäre bilden, würde ich eher das als unproblematisch einschätzen. Also wenn ich jetzt einfach mal so ein Thema aufgreife, ich habe mir so viele Stichworte gemacht, über die man diskutieren könnte, weil ich jetzt ein bisschen das Gefühl habe, es geht hier um Fragen, weil du dich mal vorstellst und ich frage mich gerade, wieso ich hier drauf sitze. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Punkte, die vielleicht politisch, also bei dieser Frage Splittergewerkschaft, wo organisiert man sich, eine Rolle spielen. Ne? Weil hier in Deutschland, das ist ja mit dem internationalen Vergleich oft angesprochen worden, eben dieses Modell der Einheitsgewerkschaft gewählt haben, fast schon historisch gewählt haben, weil es eben entscheidende konservative Menschen gibt, wie zum Beispiel der Paternel Bräuning, aber auch andere, die definitiv dafür geworben haben, dass es eben nur eine gewerkschaftliche Arbeiterstruktur in Deutschland geben soll. Einheitsgewerkschaft heißt eben auch, dass die politischen Unterschiede, jetzt will ich es mal salopp formulieren, unter den Teppich gekehrt werden. Unter den Teppich sind es natürlich nicht, sondern sie finden tagtäglich natürlich in den Strukturen, in den Wahlen, in den täglichen Auseinandersetzungen der Einzelgewerkschaften statt. Es ist nicht so, als ob der DGB nicht nur zwischen den Gewerkschaften moderieren muss, sondern dass es natürlich auch politische Auseinandersetzungen in den Gewerkschaften gibt. Es gibt, den meisten wissen es von euch, ich sage es trotzdem, aber doch noch einige CDU-Mitglieder, die sich als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den Gewerkschaften des DGBs organisieren. Das sind die sogenannten CDAs, also die Arbeitnehmerausschüsse in der Christlich-Demokratischen Union. Und es gibt auch traditionell immer ein Vorstandsmitglied im DGB, Hauptvorstand, der aus der CDU, also aus den CDA kommt. Die spielen zwar in der CDU immer weniger eine Rolle. Traditionell war es vor allen Dingen der ehemals sehr mächtige Landesbezirk, der Landesverband der CDU in Nordrhein-Westfalen, wo die CDA strukturell die Mehrheit bildeten. Jürgen Rüttgers versucht sich ja in NRW auch immer als der neue Arbeiterführer darzustellen, indem er sich sehr geschickt, das muss man ja auch zugestehen, da inhaltlich ein bisschen gewandelt hat und auf einmal versucht, sozialdemokratische Politik zu machen und Wahlen zu gewinnen. Ich meine das jetzt nicht sozialdemokratisch, meine ich jetzt als inhaltliche Titulierung und eben nicht auf eine Partei gemünzt. Ja, die anderen oder andere europäische Länder, zum Beispiel Frankreich, haben eben eine ganz andere Erfahrung. Hoppala, hat sich immer erschreckt. Hat eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ne? Da gibt es eben Gewerkschaften, die sich anhand oder ungefähr anhand der Parteien orientieren. Es gibt eine kommunistische Partei, es gibt christliche Gewerkschaftsverbände, es gibt Sozialdemokraten und Konservative, sogar liberale Gewerkschaften, die eine andere Rolle spielen als die Gelben hier bei uns, die der Kollege Müller schon genannt hat. Also es ist, wie gesagt, ein ganz breites Bild. Es ist eben auch eine Entscheidung, es ist eben auch ein historisches Werden, die in der deutschen Geschichte verwurzelt sind. Das hat immer Vor- und Nachteile. Also das einfach nur auch mal darzustellen. Natürlich sind die Richtungsgewerkschaften häufig etwas schneller, streikbereiter und mobilisierungsbereiter. Die Durchsetzungsfähigkeit und wirklich die Solidarität, wenn eben teilweise sogar in den Belegschaften unterschiedliche Gewerkschaftsmitglieder unterschiedlicher Auffassung sind, kann auch die Kampfkraft der Gewerkschaften ganz, ganz stark hemmen. Also wenn innerhalb der Belegschaft, innerhalb des Betriebsrates dann sogar unterschiedliche Meinungen vertreten werden, man sich nicht grün ist, man sich sogar gegenseitig in den Rücken fällt, dann muss das nicht immer zum Vorteil der Belegschaften laufen. Und das ist auch das, was du eben gerade mit Cockpit und anderen Berufsgewerkschaften genannt hast. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Natürlich haben diese Gewerkschaften für ihre eigenen Mitglieder eine sehr hohe Erfolgsquote, so will ich das mal benennen. Aber es teilt natürlich die Belegschaften in einen Betrieb. Es spaltet diese in wichtige, unwichtigere Berufe, in besser verdienende, weniger gut verdienende und es geht natürlich zulasten der Solidarität in den Belegschaften der gesamten Betriebe. Also es ist auch da ein zweischneidiges Schwert, was wir, sage ich jetzt mal, die Gewerkschaften im DGB eben nicht so gerne sehen. Natürlich sind sie Gewerkschaften, auch anerkannte Gewerkschaften, haben auch das Tarifrecht, deswegen arbeiten wir auch, wo es geht, auch mit ihnen zusammen. Aber wir haben natürlich dann oft auch die berechtigte Kritik an ihnen, dass ihnen der eigene Rock dann wichtiger ist, als wirklich für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer eines Betriebes nach vorne zu gehen, sondern eher ihre Berufsgruppe und ihre eigenen Mitglieder im Vordergrund sehen. Das, was vordergründig auf den DGB vorgeworfen wird, was wirklich sehr, sehr häufig nicht stimmt. Dann zum Streikrecht, dass es mal eingeschränkt wurde, das haben wir irgendwie so ein bisschen vorausgesetzt, das lasse ich jetzt mal. Was aber immer auch eine Rolle spielt, auch vielleicht bei der Gewerkschaftsstruktur, ist die Frage Ehrenamt, Hauptamt. Also welche Rolle spielt das eigentlich? Also sollen das tatsächlich immer Profis machen? Wie weit ist dann Selbstorganisation wirklich von Vorteil? Natürlich für die einzelnen Personen und vielleicht auch für die einzelnen Durchsetzungshaustarifvertrages. Manchmal macht es eben vielleicht auch Sinn für Leute, die sich schwerer selbst organisieren können. Ich weiß, dass es auch viele Leute möglich ist, aber auch für diese Menschen da zu sein, auch wenn sie vielleicht nicht Mitglied sind oder nicht eine eigene Lobby haben. Also da versucht oder hat der DGB ja auch, wie ihr das sicherlich im letzten Jahr noch mitverfolgt habt, auch sich gesellschaftspolitisch immer stärker von zumindest der Regierungsarbeit der SPD entfernt. Also insofern gibt es da durchaus noch ein paar Punkte, in denen wir vielleicht auch näher zusammenstehen. Ja, zum Punkt Anti-Nazi, nur eine ganz vielleicht schöne Sache, die hier in der Großregion gelaufen ist. Also unsere belgischen Kolleginnen und Kollegen, die in der gewerkschaftlichen Plattform, so nennt sie sich wirklich, das ist also die gewerkschaftliche Zusammenarbeit hier in der Großregion mit den Belgiern. Beim Interregionalen Gewerkschaftsrat Saarlux sind die halt nicht mit dabei, aber bei der gewerkschaftlichen Plattform, die haben in Erinnerung unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den Konzentrationslagern verfolgt und gestorben sind, das rote Dreieck so als Pin aufgelegt. Also das rote Dreieck war eben das Zeichen für die politisch Gefangenen. Also es waren ja fast schon die Gefangenen der ersten Stunde, die Kolleginnen und Kollegen, Kommunisten und Sozialdemokraten, Sozialisten, die in die Konzentrationslager gekommen sind und da auch umgekommen sind. Also das, deswegen gibt es da einen schönen Pin aus Belgien, den ich euch natürlich gerne zur Verfügung stelle, wenn es da noch welche gibt. Ich finde das eine sehr schöne Idee, dass man auch da die verschiedenen Wappen dann nochmal sich erinnert, auch wo wir herkommen und welchen politischen Kampf wir da auch zu führen haben. Denn ich glaube auch, dass die Nazis da in den letzten Jahren sicherlich am aufsteigenden Ast sind. Ich möchte aber einen Punkt inhaltlich sagen, weil das sehr, sehr stark struktur- und strategisch, organisatorisch so ein bisschen, natürlich steht das ja im Vordergrund der Diskussion, aber inhaltlich will ich noch einen Punkt hinzufügen. Also in der Zeit der ökonomischen Krise geht es ja auch darum, Alternativen zu entwickeln. Auch da haben Gewerkschaften eigene Antworten und müssen sie auch eigene fassen. Ich will das wirklich nur in zwei, drei Stichworten machen. Vielleicht spielt das für euch eine Rolle, vielleicht gibt es dazu Nachfragen, vielleicht auch nicht. Aber wenn das die Frage ist, womit beschäftigen sich eigentlich gerade Gewerkschaften? Also die Erfahrung sicherlich in Ostdeutschland zeigt, dass wir gerade im Metallbereich industrielle Kerne erhalten wollen. Da werden gerade verschiedene Modelle entwickelt und vor allen Dingen von den Gewerkschaften entwickelt. Also da kommt von der Regierungsarbeit, egal jetzt von welcher Partei, relativ wenig. Und die Opposition ist zurzeit auch nicht handlungsfähig, egal jetzt welche Farbe. Und abgesehen davon, dass die Opposition natürlich auch nicht mit einer Stimme sprechen kann. Aber welche Modelle gibt es, industrielle Kerne zu erhalten? Dass die Industrie sicherlich auch anders aussehen wird wie nach der Krise, Stichwort Ökologisierung, ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Dann, dass die Banken trotz des fast schon historischen Niveaus der Leitzinsen und des ganzen Bankenschirms, der da mit unseren Steuergeldern aufgeschirmt ist, immer noch bei der Kreditvergabe an mittlere und kleine Unternehmen ganz, ganz strikt ist und ganz, ganz, ja fast schon als ja nicht nur Investitionsbremse, sondern vor allen Dingen als Innovationsbremse da auch fungiert. Denn dass gerade in der Krise die Betriebe sich umorientieren müssen, jetzt gerade investieren müssen, um zukunftsfähig zu sein und sich auch weiterzuentwickeln. Nochmal Stichwort Ökologisierung, aber da wäre auch die Frage von sozialen Errungenschaften ganz wichtig. Also das sind nur so zwei, drei Stichworte, an denen Gewerkschaft gerade inhaltlich arbeiten. Also alles, was im Hintergrund läuft. Also oft werden Gewerkschaften nur nahegeworben, wenn sie irgendjemanden motzen, also gegen irgendjemanden motzen oder zum Rücktritt auffordern. Aber es wird auch sehr, sehr viel inhaltlich nach vorne entwickelt. Also zum Beispiel auch das Modell, aus einer Arbeitslosenversicherung eine Arbeitsversicherung zu machen, dass man eben berufliche Weiterbildung auch einen rechtlichen Anspruch dazu hat und eben auch über das Versicherungswesen auch Möglichkeit hat, berufliche Fortbildung auch zu organisieren. Wenn dieses Stichwort lebenslanges Lernen immer kommt, dann passiert aber meistens nichts, außer dass es dann privatwirtschaftlich getragen werden soll. Also das ist zum Beispiel eine Antwort, die wir auf keinen Fall wahrnehmen. Nicht nur nicht wahrnehmen, sondern die wir auf jeden Fall auch bekämpfen. Also ich möchte, deswegen habe ich das mal vielleicht kurz erwähnt, vielleicht bringt das ein paar mehr Fragen, eine lebendigere Diskussion. Aber wir haben uns auch ganz gut unterhalten. Aber.
Hat jemand Fragen vielleicht direkt?
Anmerkungen, wüste Beschimpfungen.
Ja, also jetzt in der Regel zu, weil das ist ja eigentlich wirklich eine Frage, weil du hast es vorhin schon gesagt, der FAU-Anspruch ist ein ganz anderer politischer Kampf, würde ich beim EGB gar nicht wirklich sehen. Also es ist halt, scheinbar gibt es keine Vision gesellschaftlicher Transformation, oder? Also im Prinzip findet das Ganze alles im kapitalistischen Rahmen statt. Kann man nur sagen, ne?
Nein, das ist schon dialektisch. Also natürlich gibt es, also in unseren Richtlinien, in unseren Grundlagen ist die Überwindung des Kapitalismus als Ziel dargestellt, nur die Art und Weise, wie es organisiert wird. Aber das passt, also kann man die FAU ja trotzdem, also trotz eines sicherlich radikaleren Anspruchs, trotzdem auch vorwerfen, dass sie natürlich im Rahmen der jetzigen Institutionen auch agieren muss, nämlich der Betriebsräte, der Arbeitgeber, alles, was zumindest gesetzlich ja geregelt ist. Aber sicherlich gibt es ein unterschiedliches Verhältnis zu Staat und zu staatlichen Institutionen. Und das wäre sicherlich so der Hauptwiderspruch, den wir vielleicht mal jetzt irgendwann mal austragen oder vielleicht irgendwie einen Streit mal inszenieren oder so. Aber also die Kampfkraft, was die Organisationskraft anbetrifft, ist trotz unserer numerischen Stärke manchmal relativ behäbig. Das wissen wir selber, weil die ganzen Institutionen, also wir sind ja nicht nur rein zentralistisch organisiert, sondern da gibt es eine Zentrale und dann machen das irgendwie alle. Natürlich gibt es für uns natürlich vor Ort Vorstände, es gibt Leute, die das vor Ort entscheiden, es gibt wie gesagt die Einzelgewerkschaften, die nochmal ganz, ganz unterschiedlich ticken, auch was ihre gesellschaftspolitische Ausrichtung anbetrifft. Ne? Deswegen kann der DGB natürlich erstmal nur moderieren, bündeln, natürlich einiges nach vorne entwickeln und dann auch in den Gesetzgebungsprozess einbringen. Aber es gibt auch innerhalb der Gewerkschaften und auch innerhalb oder übergreifend über alle DGB-Gewerkschaften natürlich auch Kräfte, die versuchen, eine Gewerkschaftslinke zu organisieren. Das ist gar nicht so weit weg. Also einer der Sprecher der Gewerkschaftslinken ist zum Beispiel Professor Bierbaum, der ist Vorsitzender des Info-Institutes, der zum Beispiel am VSA-Verlag, die sind so ein bisschen linksparteinah, aber auch linkssozialdemokratisch, die versuchen einfach eine gesellschaftspolitische Schiene quer über die Gewerkschaften nach vorne zu diskutieren. Einfach, dass die Kampfbereitschaft und die Belegschaft da einfach ein bisschen stärker ist. Aber das liegt jetzt nicht nur auf Verwaltungsapparat. Das ist bei uns auch, eben wenn man so will, ein Spiegelbild auch unserer Mitglieder. Das muss man ganz klar sagen. Also unsere Mitglieder sind sich ja nicht immer einig, wohin die Reise geht. Und nochmal, nicht alle Gewerkschaftsmitglieder wählen links. Auch viele Gewerkschaftsmitglieder im DGB wählen natürlich CDU. In der FDP ist zwar relativ selten, aber CDU gibt es natürlich auch. Also deswegen hat das Vor- und Nachteile. Aber gesellschaftspolitisch ist der DGB, wenn ich jetzt mal die reine Beschlusslage ansehe, sicherlich weit, also zwischen Linkspartei und SPD angesiedelt. Das Eigentliche, was uns dann unterscheidet, ist sicherlich nicht nur der Habitus, um den es ja jetzt so irgendwie so unbewusst immer geht, sondern vor allen Dingen die Konsequenz, die strategische Konsequenz ideologischer Überzeugung. Also da kann man vorwerfen, ja, ihr denkt das und warum handelt ihr nicht dementsprechend? Wieso passt ihr euch oft so an? Das wären so die Fragen, die man diskutieren müsste. Und da geht es, wie gesagt, vor allen Dingen um den Staatsbegriff. Ne?
Ja, nicht nur um den Staatsbegriff. Also du hast ja Betriebsräte gerade genannt oder auch einbringen in den Gesetzgebungsprozess. Das sind zwei Sachen, die uns ganz fernstehen. Also immer im Hintergrund natürlich, ne? Also die FAU hat nur 300 Mitglieder in der gesamten Republik. Ne? Wenn wir mal 3 Millionen haben, könnte das ja anders aussehen. Wenn sich aber an den grundsätzlichen Ideen, die so der Anarchosyndikalismus eigentlich hat und auf denen er basiert, nichts ändert, dann ist sowas wie ein Gesetzgebungsprozess das Letzte, was wir wollen. Ja? Also so eine Idee wie einen gesetzlichen Mindestlohn einzufordern, und das macht Verdi jetzt, glaube ich, schon seit wie vielen Jahren, bei 7,50 Euro oder sowas, schon recht lange, auf so eine Idee kämen wir gar nicht. Ne? Weil entweder wir schaffen das als Arbeiterinnen und Arbeiter, den Preis für unsere Ware, die wir anbieten, festzusetzen, oder wir schaffen das nicht. Es ist nicht schlimm, wenn man verliert, ne? Aber es ist schlimm, wenn man nicht darum kämpft. Ne? Und wenn man sich Tarifverträge anschaut, oder andere Sachen anschaut. Es gibt eine ganze Reihe Sachen, die tarifvertraglich geregelt sind, auch von Verdi, wo die Leute keine 7,50 Euro verdienen, ne? Weil sie es noch nicht durchgesetzt haben, das geschafft haben, das zu erkämpfen. Das andere sind Betriebsräte. Das hat eine lange Historie. Die lehnen wir zum Beispiel als Instrument ab, weil sie nämlich vorgesehen sind als Vermittlungsinstrument, weil sie für den Betriebsfrieden da sind und weil sie gemeinsame Lösungen erarbeiten sollen mit dem Arbeitgeber und die Probleme mit dem gemeinsam lösen sollen. Und Probleme gemeinsam wollen wir gar nicht lösen mit den Arbeitgebern. Also da habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, da sind wir sehr oldschool. Ne? So, da gibt es zwei Klassen. Da ist der Chef und da bin ich. Und wenn es ein Problem gibt, dann guckt man, wer gewinnt beim Armdrücken. Ja, da kann man verlieren, das ist dann scheiße. Das ist auch nicht das Ziel zu verlieren, das Ziel ist zu gewinnen. Ja, manchmal muss man sich auch darauf einigen, dass gerade unentschieden ist, aber eine gemeinsame Problemlösung, die ist erstmal zweitrangig, weil die hat der ja auch nicht im Sinn, ne? Sondern der hat im Sinn, am Monatsende eine schwarze Null zu schreiben, also Minimum. Besser noch eine größere Zahl vor der Null zu haben. Irgendwie. Und das geht immer auf Kosten von mir, als denjenigen, der nicht die Arbeitskraft, ob das jetzt Gehirnkraft ist oder Muskelkraft oder eine Mischung aus beiden, das ist ja egal. Aber ich bin derjenige, der das erbringen muss die ganze Zeit. Ich produziere den Mehrwert. Ne? Und ich kann nicht bestimmen, was ich produziere. Ne? Als ich bei Mercedes-Benz gearbeitet habe, habe ich Autos gebaut, hoffe ich. Oft habe ich LKWs und Busse gebaut, hoffe ich. Ich hoffe, dass mit diesen LKWs und Bussen keine Soldaten transportiert werden. Und als der Meister mich rumführte und mir sagte, was in meiner Abteilung sonst noch so alles passierte, und mir erzählte, dass die Kollegen sich immer freuen, wenn die Bundeswehr den Auftrag reinbringt, ihr müsst mal wieder einen Leopard bauen. Also ich habe in der Lenkung gearbeitet, jetzt muss mal wieder Lenkung für den Leopardpanzer gebaut werden. Dann freuen sich immer alle Kollegen, die ja in DGB organisiert sind, weil sie bekommen dann extra Zuschläge. Und dann habe ich ihm gesagt, der soll mir auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn es mal wieder soweit ist und ich da eine Lenkung für einen Panzer bauen soll. Und dann dachte der schon, oh ja, der tippt genau wie die anderen, der will auch dieses extra Geld haben. Dann habe ich gesagt, dann komme ich nicht zur Arbeit. Und dann ist ihm das Kinn runtergefallen und der hat das erstmal nicht verstanden. Und ich habe gesagt, ich baue keine Panzer. Ich bin Arbeiter. Kein Arbeiter dieser Welt ist mein Feind. So, außer den Arschlöchern. Aber das sind dann Leute, die sollen mal zu mir kommen, persönlich, und dann regle ich das schon mit denen. Ja, kann ich auch verlieren, weil so stark bin ich gar nicht. Ich habe eine große Klappe. Aber ich brauche keine Panzer und Raketen bauen oder Gewehre oder irgendwie so ein Kram. Ne? So. Und das sind natürlich dann schon Unterschiede. Auch was die Auffassung angeht, obwohl sich das natürlich ändert, also gerade innerhalb dieser Gewerkschaftslinken im DGB, die haben auch eine eigene Zeitung, Express heißt der, heißt diese Zeitung. Sehr lesenswert, solltet ihr, wenn ihr mal drankommt, euch durchaus mal besorgen. Gibt es natürlich auch Diskussionen, die in etwas andere Richtung gehen, aber die Idee zu streiken, zum Beispiel gegen sowas wie diese ganzen Arbeitsrechtsreformen, die in den letzten Jahren unter Schröder vor allen Dingen gemacht worden sind, diese Idee ist ja abgebügelt worden im DGB, das war nicht das Thema. Schon weil in Deutschland historisch gewachsen der politische Streik angeblich verboten ist, das steht nirgendwo, das ist reine Richtermeinung. Es gibt im Gegensatz dazu gibt's Verträge auf europäischer Ebene, die unsere Regierung unterzeichnet hat. Eine europäische Sozialcharta, da ist sowas explizit erlaubt, soziale Streiks, politische Streiks, Solidaritätsstreiks. Trauen die sich aus irgendwelchen Gründen nicht heran. Einer dieser Gründe könnte sein, dass sämtliche Leute oder viele Leute aus dem DGB-Vorstand auch Mitglied in Parteien sind. Komischerweise in Parteien oder interessanterweise in Parteien, die an diesen Reformen beteiligt waren, also bei den Grünen. Ne? Der Sommer ist, glaube ich, bei den Grünen.
Ja, der Psirske.
Psirske und Sommer ist in der SPD. Ne? Mhm. So, und das war, die haben ja damals die Koalition und die haben auch in diesen Ausschüssen mitgesessen, um über Hartz IV und so weiter zum Beispiel zu diskutieren und solche Geschichten. Das sind alles so Sachen, die bringen dann... Also ich sage da nicht, dass diese Leute das absichtlich machen, dass sie einen bösen Plan verfolgen oder sowas, sondern bestimmte Sachen, wenn man sich darauf einlässt, bringen einen immer in den Zwiespalt. Und dann muss man irgendwann Entscheidungen treffen, in diese oder in jene Richtung. Und deswegen lehnen wir zum Beispiel solche Beteiligungen an solchen Sachen ab. Weil wir wollen uns nicht darauf verlassen, dass irgendjemand moralisch so integer ist, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen, stechen zu lassen oder was auch immer. Sondern wir wollen ganz klar irgendwie sagen, es gibt da zwei Fronten, irgendwie und dazwischen verläuft der Kampf. Das heißt nicht, dass vielleicht noch als Ergänzung, irgendwie, dass wir alle möglichen anderen sozialen Kämpfe, Ökologie, Frauenbewegung, Antifaschismus und so weiter abtun und da beiseite lassen. Im Gegenteil, das integrieren wir da rein und sehen das immer als Bestandteil unserer aktiven Gewerkschaftsarbeit, auch Stadtteilarbeit, Jugendarbeit, das ist alles immer integraler Bestandteil unserer Gewerkschaftsarbeit. Aber wenn es um den Kapitalismus geht, dann ist die Kampflinie da. Und die versuchen wir auch aufrechtzuerhalten, auch wenn es oldschool klingt. Und da versuchen wir auch konsequent zu sein.
Ich hätte eine Frage. Also erstmal möchtest du was zu diesem politischen Streik sagen. Und dann hätte ich die Frage, inwiefern denn beim DGB, du hast eben erwähnt, dass die Beschlusslage da schon zeigen würde, dass der DGB auf die Überwindung des Kapitalismus, des Wirtschaftssystems hinarbeiten würde. Inwiefern besteht die Beschlusslage da? Kannst du da was zu sagen?
Also es gibt ja ein Grundsatzprogramm. Ne? Das ist ja eindeutig einsehbar und nachlesbar. Ich glaube, es ist der Paragraph 2 oder 3, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also zur Gesellschaftsanalyse. Ich muss jetzt zugeben, ich kenne sie vom DGB nicht auswendig. Ich kann jetzt nur meine sagen. Also ich selber, und somit spreche ich ja sozusagen für den DGB jetzt hier in der Region. Insofern kann man das ja für bare Münze nehmen. Ob das jetzt die Mehrheitsmeinung ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber von den hauptamtlichen Sekretären, mit denen ich natürlich zusammenarbeite und die ehrenamtlichen Vorstände, die ich kenne, weiß ich, dass ich da Mainstream darstelle. Also die meisten Gewerkschaftsleute sind natürlich eindeutig marxistisch orientiert. Marxistisch orientiert heißt, was die ökonomische Beurteilung von Situationen und Analysefähigkeit anbetrifft. Das ist natürlich von Gewerkschaft zu Gewerkschaft unterschiedlich, das ist natürlich klar. Aber ich denke mal, dass die meisten Gewerkschaften eine ähnliche Rhetorik zumindest an den Tag legen würden, auch mit ganz unterschiedlichen Konsequenzen. Tatsächlich würden wir diesen Dualismus von Arbeit und Kapital, wie du ihn eben gerade dargestellt hast, das würde ich nicht als Oldschool sehen, sondern das würde ich als binares Denken titulieren, dass selbst Marx nicht so an den Tag gelegt hat. Das ist echt, das ist so eine fast schon sowjetische, wenn ich das so sagen darf, Eingrenzung, ökonomistische Eingrenzung dessen, was Marx eigentlich so nie gemacht hat, außer ein kommunistisches Manifest, was nichts weiter sein sollte als ein Kampfschrift, ein Pamphlet, um die Revolution 1848 anzuheizen. Also auch in anderen Schriften hat er das sehr deutlich relativiert. Also insofern würde ich da von diesem Dualismus von Arbeit und Kapital als Widerspruch, als Hauptwiderspruch im Kapitalismus natürlich ausgehen, aber den in verschiedenen Kämpfen oder den in verschiedenen historischen Situationen eben auch ganz anders beurteilen. Also ich würde sehen, dass in einzelnen Kämpfen, ich meine, dieses Beispiel mag ich jetzt als profan empfinden, aber dass die ganzen Scheinselbstständigen oder die Selbstständigen, die sich selber ausbeuten, genauso zu befreien sind und an unserer Seite stehen und nicht auf der Seite des Kapitals. Ich denke, dass viele Bereiche im Handwerk eher auf unserer Seite stehen als auf der Seite des Kapitals. Ich denke, dass die ganzen angestellten Manager und Managerinnen, die formal auf der Seite der Arbeit stehen, weil sie eben angestellt sind, nicht nur so denken wie Kapitalisten, sondern auch natürlich für diese Organisation, ich sage extra nicht System, also für dieses Gesellschaftsmodell, natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Also so einfach ist es eben nicht, diesen Dualismus darzustellen. Da geht es eben nicht nur um knifflige Rechtsformen, also wer ist jetzt wie angestellt, sondern da geht es wirklich ganz klar auch nicht in der einfachen Besitzständen sozusagen von Produktionsmitteln, denn mit dieser Frage von Aktien, zum Beispiel Mitarbeitergesellschaften oder Mitarbeiterbeteiligung, hast du eine ganze Umdrehung des Denkens. Der Kapitalismus ist ja deswegen als Gesellschaftsmodell dominant, nicht nur, weil es einen Markt gibt. Also der Markt ist ja 500 Jahre älter. Und der Markt wird wahrscheinlich sogar das Gesellschaftsmodell irgendwann überstehen. Denn das, was Marx formuliert hat, eben die Aufhebung des Kapitalismus, ist ja nicht eine Abschaffung, ist eben auch nicht ein Bekämpfen, sondern ist, dass der Mensch irgendwann zivilisatorisch so weit ist, das so weit zu überwinden, als dass er eine neue Form, eine neue Logik im Gesellschaftsmodell unterbringt. Also ich kann mir zum Beispiel auch einen Sozialismus vorstellen, in dem der Markt eine ganz klare Rolle spielt und eben nicht die Planwirtschaft. Und ja, auf dieser abstrakten Ebene lasse ich es mal sein. Zu der ganzen Frage Streikrecht, ich muss sagen, das gebe ich auch offen zu, ich habe das tatsächlich so wahrgenommen, wie der Kollege Mühland gesagt hat, dass es nicht so ist, nämlich dass das Streikrecht unter Kohl und zwar uns einer seiner letzten Sachen noch Mitte der 90er Jahre eingeschränkt wurde. Das heißt, das politische Streikrecht deutlich eingeschränkt wurde. Es gibt sicherlich noch Möglichkeiten, es gibt auch noch Öffnungen, aber die Möglichkeiten, die das europäische Recht bisher bieten, sind nicht weiter als das, was das deutsche anbietet. Das heißt, Solidaritätsstreiks sind zum Beispiel in der Friedenspflicht, solange das, der Flächentarifvertrag gilt, meines Erachtens so nicht möglich. Und auch politische Streiks sind auf jeden Fall deutlich eingeschränkt. Also wenn du mich da belehren kannst, gucke ich das gerne nach, aber soweit ich weiß, das habe ich auch nur aus der Sekundärliteratur, ich habe die Rechtsvorschriften da nicht gelesen, aber war ich mir da auch sehr sicher.
Ich fange mal hinten an, also bei dem juristischen Kram. Also zum einen gibt es schon andere europäische Gewerkschaften, die solche Streiks gemacht haben, genau mit den Berufungen, eben halt auf die Europäische Sozialcharta. Und ansonsten gibt es, soweit ich weiß, keine Gesetze zum Thema Streik in Deutschland, sondern in der Hauptsache eine Rechtsprechung durch die Arbeitsrichter. Die ist allerdings extrem reaktionär, unter anderem auch deshalb, weil der Vater unseres deutschen Arbeitsrechts, der Herr Nipperdey, schon unter den Faschisten irgendwie fürs Arbeitsrecht zuständig war und in den 50er Jahren eine ganze Reihe sehr wichtiger Meinungen aufgestellt hat, die auch zu Lehrmeinungen sind, die in den Handbüchern stehen, wenn man Jura lernt zum Arbeitsrecht. Also das ist, da haben wir eine alte Tradition, leider. Das nächste ist, selbst wenn, Gewerkschaften waren auch immer damit konfrontiert, dass sie irgendwelche Sachen machen mussten, die man nicht durfte, zum Beispiel sich gründen. Sie haben es trotzdem getan, es ist eine Frage von Macht und von Willen. Und das ist auch etwas, was heutzutage zum Beispiel bei Arbeitsgerichtsverfahren oft eine Rolle spielt. Ganz aktuell zum Beispiel, es gibt einen christlichen Gewerkschaftsbund, der hat einen Tarifvertrag gemacht. Da hat eine Einzelgewerkschaft des DGB dagegen geklagt und ein Arbeitsgericht in Berlin hat jetzt letztens festgestellt, dass dieser christliche Gewerkschaftsbund zum Beispiel gar nicht die Mächtigkeit hat, Tarifverhandlungen zu führen, weil er nämlich nicht streikfähig ist, weil er nicht genug Mitglieder hat, die überhaupt organisierbar sind für den Streik und solche Geschichten. Also die Machtfrage wird da schon sehr deutlich gesehen und es gibt eine ganze Reihe von Arbeitsrichtern, die sagen, ein Streik ist ein Streik, wenn gestreikt wird. Und dann gibt es jede Menge Hinweise. Das nächste ist dann nochmal, jetzt hier in die ganze theoretische Schublade reinzugreifen. Was ich versucht hatte am Anfang ja darzustellen, ist einerseits, wer für uns alles, oder also für die Anarchosyndikalisten überhaupt alles in so eine Arbeiterklasse oder wie man das dann nennen möchte, hineingehört. Und dazu gehören auch zum Beispiel Scheinselbstständige, dazu gehören die gesamten Ich-AGs, also eigentlich all diejenigen, die keine Arbeitskraft von jemand anderem einkaufen. Ja? Also solange du kein Unternehmer bist, sondern nur selbstständig, kannst du Teil in einer Gewerkschaft der FAU sein und sollst das sogar auch, weil du machst nichts anderes als deinen Preis festlegen für deine wahre Arbeitskraft, die du auf dem Markt verkaufen musst. Und da macht es keinen Unterschied, ob du jetzt Massenarbeiter im Stahlwerk bist und mit nacktem Oberkörper irgendwie den Stahl rührst oder ob du irgendwie als Krawattenträger in einem Büro sitzt und 15 Stunden oder 6 Stunden am Tag oder 8 Stunden am Tag irgendwie in das Telefon hineinlächeln musst. Für alle Leute, die da anrufen, weil man das Lächeln ja auch hört am Telefon. Ja, oder ob du in der Bar arbeitest oder was auch immer, das spielt alles keine Rolle. Oder ob du dich selbstständig gemacht hast und irgendwelchen Leuten Homepages verkaufst, die du für die pflegst oder sowas. Das ist dann wurscht. Was auch wichtig ist, wir machen keine Unterscheidung in so einem vulgär-marxistischen Sinne von Haupt- und Nebenwidersprüchen. Das habe ich gerade auch versucht deutlich zu machen. Weil die Unterscheidung dieser Vulgär-Marxistin war ja irgendwie in der Frage, was haben wir, was ist wichtiger, Klassenkampf oder die Befreiung der Frau, was ist wichtiger, irgendwie der Kampf um Ökologie und eine saubere Natur oder eben halt Klassenkampf. Diese Fragen stellen wir uns gar nicht, sondern wir sagen, diese Kämpfe sind alle gleich wichtig und wir müssen sie eben halt auch gewerkschaftlich führen. Ne? So. Und das funktioniert. Ich kann für Emanzipation kann ich streiken. Ich kann für sauberes Wasser streiken oder andere Kampfmittel nehmen. Der Streik ist ja nicht nur das einzige Mittel, was wir als Arbeiterinnen und Arbeiter haben, um zu kämpfen. Ich kann auch soziale Probleme lösen durch Arbeitskampfmaßnahmen. Ich weiß nicht, in Trier ist die Arbeitslosenquote, glaube ich, nicht ganz so hoch. In Nordrhein-Westfalen und im Ruhrgebiet, wo ich mich immer noch viel aufhalte, haben wir Arbeitslosenquoten, die liegen bei 15% zum Teil, auch darüber, manchmal knapp darunter. Da wäre zum Beispiel die Frage der Mobilität für Arbeitslose ein wichtiger Punkt. Ne? Da gibt es eine Partei, die Linkspartei, die fordert für alle Arbeitslosen ein Sozialticket. Das soll dann, weiß nicht, 20 Euro kosten oder sowas. Da weiß ich nicht, wo die Hartz-IV-Empfänger das Geld hernehmen sollen, um 20 Euro für ein Sozialticket auszugeben. Aber immerhin, diese Partei fordert das. Aber genauso gut könnten die Gewerkschaften hingehen und könnten sagen, wir streiken, bis klar ist, dass alle Leute, die Hartz-IV empfangen, irgendwie von ihrer AGE eine Karte kriegen, wo draufsteht, woran wir erkennen können, dass sie Hartz IV bekommen und dann, wenn die damit einsteigen, fahren die kostenlos mit. Das könnten die durchsetzen in einem Streik. Dass das aber nicht mal angedacht wird als Idee, ne, das hat was mit Kultur zu tun, das, also mit einer kulturellen Entwicklung, mit einer Einstellung zu bestimmten Fragen, nämlich was ist das, was ich als Gewerkschaft mache? Verhandeln, mitbestimmen, ist das der natürliche Weg der Dinge oder ist die Konfrontation und der Kampf das, was unser gebotenes Mittel ist? Und dann als Anarchosyndikalist oder die Anarchosyndikalistin sagen, die Konfrontation ist das, was am ehesten da ist und dann der Streik ist quasi eine natürliche Form unserer Auseinandersetzung. Die Verhandlungen Und alles andere kommt dann hinterher und nebenher so. Und was natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, ist die direkte Aktion. Das ist ein Begriff, den habt ihr vielleicht auch jetzt während dieser Bildungsstreikwoche häufiger gehört. Damals in meinem letzten Studiestreik habe ich den Begriff so häufig gehört und es hieß immer, lass uns mal eine direkte Aktion machen, wir besetzen jetzt das Rathaus oder wir demonstrieren jetzt. Das sind keine direkten Aktionen. Eine direkte Aktion ist eine Aktion, die direkt Wirkung hat in Bezug auf das, was ich erreichen möchte und die das nach Möglichkeit sofort umsetzt. In den 1900, also im Ruhrgebiet, wo ich ja aufgewachsen bin, haben die Arbeiter zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg gesagt, wir wollen eine 6-Stunden-Schicht haben im Schacht. Das heißt, sie sind nach 6 Stunden ausgefahren, statt nach 8 Stunden oder nach 10 Stunden. Aber sie wollten einen alten Lohn bekommen. Die haben keine Petition gemacht, die haben keine Demonstration gemacht, sie haben nicht mal dafür gestreikt. Was sie gemacht haben, ist eine Betriebsversammlung in Hösch zum Beispiel, in Dortmund, und haben einen Arbeitsplan aufgestellt und haben gesagt, wer wann zu welcher Schicht geht, und haben danach ein- und ausgefahren, sind dann zur Kasse gegangen und haben ihre Lohntüten abgeholt. Und als der Typ denen zu wenig Geld gegeben hat, haben die Gewehre ausgegraben, die sie versteckt hatten, und haben gesagt, wir gehen hier erst wieder weg, wenn wir unser Geld bekommen. Und das hat so und so viel zu sein. So. Und das haben die durchgesetzt. Ne? Und das haben ganz viele Zechen nachgemacht. Auch nicht einfach so, sondern die sind losgegangen und sind zu den Nachbarzechen gegangen. Und nicht nur in der einen Stadt, sondern durchs ganze Ruhrgebiet. Ne? Es gibt eine andere Bewegung, ganz aktuell, das ist nicht so lange her, wie die Zeit direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Aber die landlosen Bauernbewegungen in Brasilien zum Beispiel, die geht hin und besetzt Land. Und die besetzt das nicht und sagt, wir sitzen jetzt hier drauf und fordern die Regierung auf, eine Landreform zu machen. Das sagt sie auch, die Regierung soll eine Landreform machen, beziehungsweise die Landreform, die sie schon gemacht hat, endlich mal durchführen. Sondern die besetzt das Land und die Bauern und Bäuerinnen, die kein Land haben, fangen sofort an, dieses Land zu bestellen. Die pflügen das um und die säen aus. Das ist eine direkte Aktion. Ja, könnte man zum Beispiel auch machen mit den Arbeitslosen. Man könnte sagen, wir machen erst gar keinen Streik oder sonst was, wir machen eine Betriebsversammlung, wir beschließen das. In Düsseldorf zum Beispiel gibt es schon so eine Plastikkarte. Alle Arbeitslosen können sowas haben, wenn sie wollen. Dann kommen sie irgendwie für die Hälfte ins Museum und müssen statt 5 Euro, statt 10 Euro nur 5 Euro Eintritt bezahlen. Und wenn die Busfahrerinnen und die Eisenbahnfahrer und Straßenbahnfahrerinnen sich einig werden, dann könnten wir sagen, wir lassen alle diese Leute einfach mitfahren. Könnten die machen. Und das ist unsere Idee und das ist das, was wir versuchen, allen Leuten, die zu uns kommen und die bei uns mitmachen, beizubringen. Dass wir versuchen müssen, Fantasien zu entwickeln irgendwie und andere Wege zu gehen und eben halt direktere Wege zu gehen und zu gucken, ob das durchsetzbar ist. Ja, das ist natürlich, ich rede jetzt von großen Projekten immer gleich, ne? So. Wir können das nicht, ne? Wir können das auch absehbare Zeit nicht. So, aber es gibt Gewerkschaften, die auch gar nicht viel größer sind als wir. Die haben statt 300 haben die 3.000 oder 30.000 Mitglieder und die machen teilweise schon solche Sachen. In Portugal vor ein paar Jahren haben die öffentlichen Verkehrsbetriebe gestreikt. Die haben einen Tag gebraucht, um ihre Forderungen durchzusetzen. Die haben nämlich die Arbeit nicht niedergelegt, sondern sind gefahren. Und die haben allen Bürgern gesagt, ihr braucht nicht bezahlen, fahrt einfach mit. Das ist unsere Form des Streiks. Und das Tolle ist, die haben danach nochmal gestreikt. Hat nochmal ein paar Tage gedauert nur, weil die Krankenschwestern zu demselben Zeitpunkt schon seit 6 Monaten im Streik waren. Und da gibt es ähnliche Gesetze wie hier. Ne? Du darfst natürlich nicht dafür sorgen, dass dein Patient stirbt. Ne? Ist ja auch ganz klar, ist auch gut so. Aber diese Krankenschwestern hatten keine Möglichkeit, ökonomischen Druck zu entwickeln. Was haben die Straßenbahnfahrer in Lissabon gesagt? Die haben gesagt, wir fangen erst wieder an zu fahren, wenn die ihren Lohn bekommen. Und zwar den sie haben wollen. Und das waren nicht mal Anarcho-Syndikalisten oder sowas. Ne? Die sind da ganz weit weg von. Es war irgendein ganz normaler Gewerkschaftsbund, der das gemacht hat. Ne? Aber sowas ist unsere Idee, sowas brauchen wir. Wer das dann hinterher macht, ist eigentlich wurscht. Und wenn dann noch tatsächlich die Idee dahinter kommt, eine Transformation der Gesellschaft, ne? Dann umso schöner. Ne? Wobei wir natürlich, das ist dann der letzte Punkt irgendwie bei diesem ganzen Theoriekram. Natürlich hat die FAU irgendwie relativ konkrete Vorstellungen davon, wie auch diese Transformation vor sich gehen soll und welche Rolle die Gewerkschaft dabei haben soll. Also das ist vielleicht dann auch nochmal ein Unterschied zu den Einzelgewerkschaften des DGB.
Ich habe eine organisatorische Frage. Also wir haben jetzt gleich 9. Sollen wir das so machen, dass du noch antworten kannst und wir dann Ende machen, oder...
Ja, Also wer jetzt das Schlusswort hat, ist mir jetzt egal. Also ich wollte jetzt...
Vielleicht direkt noch eine kurze Frage. So sowas wie eine direkte Aktion, wäre das auch eine Alternative, sowas vielleicht auch in den BGB-Gewerkschaften mal zu versuchen oder durchzusetzen? Also ist vielleicht sowas schon mal angedacht worden innerhalb der Gewerkschaften oder stand sowas zur Debatte?
Also... So eindeutig oder so pauschal, wie das hier dargestellt wird, ist es natürlich nicht. Ne? Also die einzelnen Gewerkschaften sind ja selber so different, dass die ganzen Zuschreibungen, ihr macht jetzt so Mitbestimmung und sonst haltet ihr die Klappe, ja oft gar nicht zutreffen. Oft ist es noch schlimmer, als der Kollege jetzt netterweise gesagt hat. Also deswegen ist die Pauschalisierung an manchen Punkten einfach schwierig. Ne? Also auf jeden Fall ist es so, wie du beschrieben hast, kann ich nur bestätigen, die politische Kultur ist einfach eine andere, weil nach dem Zweiten Weltkrieg eben die Gewerkschaften eine ganz andere Rolle hatten. Auf einmal war die Gesetzgebung eben so, wie sie war. Sie konnten ganz anders tatsächlich auch Einfluss nehmen und sind über die Mitbestimmung natürlich auch an der, wenn sie entsprechend geschult sind, auch sehr kompetent an der Betreibung des Unternehmens beteiligt. Also etwas, was ja übrigens in den internationalen Ranking-Agenturen immer dazu führt, dass die deutschen Unternehmen, also die großen Aktiengesellschaften, nicht nur die, aber natürlich immer konsequent runtergeratet werden, weil sie das natürlich gar nicht kennen. Das heißt, Arbeiter, also Betriebsräte natürlich sitzen dann eben in Vorständen, Aufsichtsräten, natürlich in der Minderheit, die können auch immer überstimmt werden, aber sie sind eben zumindest mit dem Ohr an solchen beteiligt. Aber, um das mal ganz klar zu sagen, Hartz IV zum Beispiel, warum ist so ein Streik nicht angedacht? Also diese Kultur hat eben auch dazu geführt, weil die soziale Realität eben eine andere geworden ist, aber dazu sage ich gleich noch was, dass es halt eine Abgrenzung gab zu dem, was früher Sozialhilfe war. Also wir arbeiten ja wenigstens. Also als ob die Arbeiter, nur weil sie Arbeiter sind, automatisch solidarisch sind zu denen, denen es in der Gesellschaft schlechter geht, das ist ja nur ein frommer Wunsch. Und dass die sehr pathetische Sicht, die Marx sozusagen auf den Arbeiter an sich jetzt mal gelegt hat, oder auf die Arbeit natürlich, aber die Freien durch die Arbeit, das würde ich alles noch mitgehen, aber auf den Arbeiter selber, das ist ja sozusagen über den Eigennutz und die Betriebs-, wenn man so will, über die unterschiedliche Logik und die Differenz der Logik, die sich eben im tendenziellen Fall der Profitrate widerspiegelt, also dann irgendwie automatisch die sind, die die Gesellschaft befreien. Dem würde ich erstmal so widersprechen. Also dieser Glaube hat sicherlich, Glaube will ich mal sagen, oder diese Überzeugung ist sicherlich nicht automatisch so. Sicherlich etwas, was uns strategisch trennt. Dann, was uns auch trennt, ist diese Nostalgie an Arbeiterkultur. Sicherlich gibt es bei uns Betriebsräte und Einzelgewerkschaften, gerade im Ruhrgebiet, bei denen diese traditionelle Arbeiterkultur sehr, sehr bedeutend ist. Ich selber habe in der Geografie, ich bin Wirtschaftsgeograf, eine Befragung gemacht bei der Umwandlung des ehemaligen Stahlhütte in Saarbrücken. Der Stadtteil heißt Burbach, das ist so ein Arbeiterstadtteil wie hier in Trier, Trier West oder Trier Nord. Relativ innenstadtnah, und da stand eben mal eine Stahlhütte mitten in der Stadt. Und die ist konvergiert worden zu einem so, sage ich mal, in Saarbrücker saloppe Art, also wie die ehemaligen Arbeiter das sehen, zu so einem hippie, schnicki Gewerbegebiet. Ja. Und natürlich, wenn man die Leute befragt, dann gibt es immer noch Leute mit Tränen in den Augen, dieser Stahlhütte danach weinen und sagen, ja, wie viel ist uns da verloren gegangen und so. Aber der Hintergrund, Politik zu machen mit den Begebenheiten und mit und für die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, beinhaltet eben auch, dass diese Nostalgie nur noch bedingt eine Rolle spielt. Die soziale Realität ist nun mal anders. Und sich nostalgisch zu sagen, ja, wir wollen es aber so haben, wie es war, glaube ich, trägt nicht. Das ist eine unzureichende Antwort für die Herausforderungen, die wir haben. Die sozialen Auseinandersetzungen, deren Arbeiterlieder ich auch meinem kleinen Sohn vorsinge, aus dem Spanischen Bürgerkrieg und aus vielleicht den 20er Jahren, sind nicht die Kämpfe, die wir zu fechten haben. Es sind andere Kämpfe. Natürlich gibt es sehr viele politische Befriedigungen, sehr viel an sozialer Kampfeslust ist auch deswegen abhandengekommen, weil die Leute zufrieden sind. Weil die Satisfaktion natürlich in weiten Teilen dazu geführt hat, dass die Leute auch politisch zufriedener sind. Da gibt es natürlich den gesamten gesellschaftspolitischen Trend der Deutungsmuster, der ideologischen Hoheit, der auch absichtlichen apathischen Stimmung, also an demokratischer, partizipativer Teilhabe. Das erfahrt ihr sicherlich als politisch aktive Studierende weil jedes Mal wieder bei dem Wahlkampf, ihr seid ja schon froh, wenn 20% Wahlbeteiligung herrscht, also all diese Stimmung gibt es natürlich auch in der Arbeiterschaft, das ist ja keine Frage, aber das hat auch sozialpolitische, also reelle Gründe, das ist nicht alles Indoktrination oder Ideologie. Und mit der Rhetorik oder mit der Kultur der 20er Jahre zu kommen, trägt nicht. Und das wird auch nicht tragen, um eine progressive Linke zu formulieren für das Jahrhundert, in dem wir leben und für die Gesellschaft, in der wir sind. Und deswegen müssen wir sicherlich auch andere Antworten geben. Und dann nur zu sagen, wir machen es jetzt einfach so und macht doch jetzt mal direkt Aktion und wir kommen dann, wir überzeugen und ich bringe dann meine alte Fahne mit und dann mache ich den alten Wimpel noch auf den Tisch. Das ist zwar schön und damit überzeuge ich die Rentnerinnen und Rentner in meinen Gewerkschaften, aber damit kriege ich keine neuen Mitglieder und damit bewirke ich jetzt erstmal nichts. Und natürlich gibt es auch Gewerkschaften, natürlich gibt es Betriebsräte und Mitglieder von uns, die direkte Aktionen durchführen. Da gibt es natürlich auch mal spontane Streiks, wo auch die Gewerkschaft natürlich dann solidarisch zur Seite steht. Natürlich gibt es Linke, es gibt Mittlere, es gibt manchmal sogar auch Rechte, es gibt sogar Nazis. Also natürlich ist das auch Widersprüchlichkeit in so einer großen Mitgliedschaft, die sich automatisch auch widerspiegelt. Da habe ich es in einer kleinen Gewerkschaft, in einer kleinen Gruppe immer besser, weil mit den Leuten muss ich nicht jeden Tag mich erstmal intern durchsetzen, da bin ich mir weitestgehend einig, natürlich habt ihr eine andere Struktur, das weiß ich auch, aber ihr müsst sicherlich, habt ihr andere Kämpfe zu fechten. Und das ist auch eine Entscheidung, eine strategische Entscheidung. Versuche ich in Institutionen, die tendenziell mehrheitsfähig sind, etwas zu bewirken, weil ich weiß oder strategisch überzeugt bin, dass mit der Mitnahme von Institutionen, ob Parteien oder Gewerkschaften oder andere Institutionen, die potenziell mehrheitsfähig sind, auch wirklich etwas real zu bewirken, indem ich die Mehrheitsfähigkeit einer progressiven Linken verändere. Das ist ein Kampf in den Institutionen, den wir tagtäglich zu führen haben, auch als Linke in den Parteien und in den Gewerkschaften, über auch quer über die Parteien hinweg. Es gibt natürlich noch Marxisten und Linke in der SPD, es gibt die sogar, also Linke jetzt in der CDU, es gibt sogar ein paar Vernünftige in der FDP. Und die gilt es doch gerade vor allen Dingen zu stützen, wenn sich gesellschaftlich etwas bewirken soll. Natürlich macht es Spaß, sich mit Leuten zu treffen, die ähnlich ticken wie ich. Dann kann ich mich selbst bestätigen, so Leute brauche ich auch. Und dann kann man anhand einer Sache mal weiter diskutieren, sich weiterentwickeln, auch die nach vorne bringen. Nur das bewirkt erstmal nichts. Sondern der tägliche Kampf in den Institutionen der Gesellschaft, ne, ist natürlich die Frage, ob man sie will oder nicht, ob man sie generell ablehnt, dann sind sie natürlich kein strategisches Feld. Für uns sind sie gesellschaftliche Realität und damit auch strategisches Kampffeld. In den tagtäglichen Medien, in den tagtäglichen Parteien, in den tagtäglichen Auseinandersetzungen der parlamentarischen Arbeit, in denen wir natürlich versuchen einzugreifen mit unserem Personal, mit unseren Machtinstrumenten, die sich in diesem Staat auch uns öffnen. Natürlich ist das eine Dialektik, weil wir natürlich wissen, dass wir dadurch automatisch auch in diesem Staat beteiligt sind, der auch ganz negative Auswirkungen seiner Sozialgesetzgebung hat. Aber auf den Kern gebracht, das ist sicherlich die Auseinandersetzung, in Anführungszeichen Auseinandersetzung. Also wir mögen es ja trotzdem, aber das, was uns trennt und wo es eben eine strategische Entscheidung gibt, wo organisiere ich mich oder wie mache ich das? Und deswegen habe ich dich am Anfang mal gefragt mit dieser Doppelmitgliedschaft, die ich übrigens sehr sympathisch finde und auch sehr klug finde, dass man eben eine Gruppe hat, mit der man sich eben austauschen kann, innerlich auch gefestigt wird, sich weiterentwickeln kann, ideologisch gefestigt wird und trotzdem den Kampf in den anderen Institutionen auch sucht und eben sich nicht nur in der Gruppe befriedigt, gegenseitig befriedigt, in der man sich wohlfühlt. Und das finde ich doch genau auch für eine gewerkschaftliche oder gesellschaftliche Linke den richtigen Ansatz.
Also unsere Kollegen und Kolleginnen sind im DGB nicht aktiv. Sie benutzen das Servicepaket der Rechtsschutzversicherung, okay. Solche Geschichten. Andere arbeiten für den DGB und machen die wenigen Schulungen, die es da immer noch gibt und solche Geschichten. Aber bevor wir jetzt aufhören, das war, glaube ich, dann Anliegen, ich würde trotzdem ganz gerne, wenn ihr noch mal eine Minute Zeit habt, das mit dem Kulturbegriff richtig rücken. Also es sind ja verschiedene Begrifflichkeiten aufgetaucht und ein Begriff war der Kultur und der Arbeiterkultur und der Nostalgie und sowas. So fassen wir Kultur nicht auf. Also mit Kulturbegriff meine ich nicht das Singen von irgendwelchen Arbeiterliedern irgendwie von 1898, sondern mit Kultur meinen wir eher die Frage danach, was lernen wir, was streben wir an? Wie wollen wir uns selbst organisieren und was sind für uns die wichtigen und entscheidenden Sachen? Also haben wir eine Kultur zum Beispiel, die wir alle kennen, hier in unserem ökonomischen System und dieser staatlichen Verfasstheit von Konkurrenz, von oben und unten, von Ausgrenzung und solchen Geschichten? Oder setze ich dem eine andere Kultur zum Beispiel entgegen, die mal nicht mehr auf Konkurrenz, sondern stattdessen zum Beispiel auf gegenseitiger Hilfe beruht und solche Geschichten? Das meine ich mit Kultur. Ja? Und da haben wir ein großes Leck, Ja, das ist ja ein Problem, wo der DGB ja im Prinzip mit seinen Einzelgewerkschaften genauso davor steht, aber auch leider nichts unternimmt, wie ich finde. Aber dass du halt ganz oft so eine Situation hast, wie da ist jetzt gerade irgendwie ein Streik oder irgendeine andere Auseinandersetzung und eigentlich bräuchte man die Hilfe von vielen, vielen Mitgliedern. Ne? So, das ist dann als Problem von Mobilisation oder sowas, aber das hat was damit zu tun, welche Haltung haben die Leute überhaupt, die ich in der Gewerkschaft habe, als sie da hineingegangen sind oder die sie in der Gewerkschaft entwickelt haben oder sonst irgendetwas. Und da ist unser Ansatz eben halt zu sagen, wir wollen so eine Art Alternativkultur auch haben, wo ihm halt ganz klar sind, dass ganz bestimmte Sachen halt erwartet werden, ganz bestimmte Sachen aber auch verlässlich zu einem zurückkommen. Und in dem Sinne ist für uns Gewerkschaft auch mehr als ein rein ökonomisches Gerät. Es ist eben halt auch eine Schule, auch eine kulturelle Schule, ne? Auch und darüber hinaus auch eine ganz sachliche Schule für bestimmte Fähigkeiten. Ne? Also das fängt bei Kleinigkeiten an, wie ich ein Transparent male und kann bis dahin gehen, wie werde ich Redner vor einer Gruppe von 500 Leuten oder sowas. Also sowas gibt es und sowas machen wir. Das hat jede Gewerkschaft eigentlich auf der ganzen Welt, dass sie das auch macht und beibringt und ihre Mitglieder da schult. Die Frage ist halt, mit welcher Intensität und wie wichtig wird das genommen und in welche Richtung soll das Ganze eben halt auch gehen. Und da ist jemand natürlich am Ende dann schon, gibt es da Unterschiede. Um nochmal auf die Kernfrage zurückzukommen, können Splittergewerkschaften eine echte Alternative sein? Da stellt sich dann, und das hast du gerade sehr gut formuliert, tatsächlich die Frage, was will ich? Ne? Also für diejenigen, die sagen, ich möchte meine Energie in eine Organisation einbringen, deren Hauptbetätigungsfeld das tatsächlich ist, innerhalb von bestehenden Institutionen Regelungen zu finden, reale Macht auszuüben im Sinne von Kompromissen, in Dialogen, von Mitbestimmung in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, dann ist der DGB auf jeden Fall vollkommen richtig. Ne? Genauso richtig wie die evangelische Kirche oder andere Sachen, also jetzt je nach, das soll nicht böse sein, sondern je nach Gustus, nach Schwerpunkt, was man für sich so hinlegt. Ne? Also ist in solchen Institutionen durchaus vollkommen das Richtige. Wenn man sich sagt, meine Idee ist gar nicht so sehr, mich an diesen bestehenden Institutionen oder in diesen bestehenden Institutionen abzuarbeiten und da mehr Energie reinzubringen, als ich vielleicht aufbringen kann auf lange Sicht. Ne? So. Dann ist es vielleicht wichtiger, sich in so einer Splittergewerkschaft wie der FAU oder irgendeiner anderen Organisation, die eben halt klein ist oder vielleicht auch sehr groß ist, aber eben halt anders organisiert ist, die das eben halt nicht machen möchte, diesen permanenten Dialog mit den Politikern und den Regierungen und in den Wirtschaftsverbänden, der Arbeitgeber, dann ist es vielleicht richtiger, sich woanders zu organisieren. Aber das sind Entscheidungen, die müsst ihr treffen für euch selbst. Und ihr habt ja an der Universität die Gelegenheit, sowas auch auszuprobieren. Also wie viel Energie man zum Beispiel in so einen Ast da reinstecken muss, jedes Jahr sind Wahlen, ne? Dann kann er links werden, dann ist es schön, dann kann er rechts werden, dann ist es ganz schön grausam, ja, und dann ein Jahr später ist er wieder ganz links, ist wieder schön, ja, so. Also dann müsst ihr überlegen, wie weit ihr bestimmte Spiele so mitspielen wollt, ne? Und in dem Moment, wo man sich auf bestimmte Spiele einlässt, ist ganz klar, muss man sich auch an die Regeln halten, ja, und dann nutzt das vielleicht nichts, dass man bestimmte Haltungen noch für sich hat, weil man sie nicht mehr anwenden kann, weil man dann nämlich nicht mehr mitspielen darf bei dem Spiel. Ne? Achso, ich Mau-Mau spiele, nützt die Gefängnisfreikarte aus dem Monopoly nichts.